Folge 128, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer normalen Folge, denn es geht hier Schlag auf Schlag. Die US Open beginnen am Montag oder haben am Montag begonnen und ihr wisst es als Advantage-Stammhörerin, es ist bereits eine Doping-Folge rund um den Fall von Jannik Sinner, den kontrovers diskutierten Fall von Jannik Sinner online mit meinem lieben Kollegen, Freund und einem der renommiertesten Doping-Experten der letzten Jahre, Edmund Willison auf Englisch. Da gerne mal reinhören. Und in Porto im Hotel begrüße ich meinen Co-Gastgeber Daniel Masur, der sich auf sein Challenger-Turnier vorbereitet. Hallo Daniel.
Ja, optimale Vorbereitung. Vielen Dank, Jannik. Und auf jeden Fall schon mal Glückwunsch zu der Folge. Ich habe sie mir natürlich direkt, als sie mir zur Verfügung stand, in voller Länge angehört, um auch nochmal in dem Thema, was ja unsere Tenniswelt die letzte Woche extrem beschäftigt hat, mich einfach nochmal auf den besten und neuesten Stand zu bringen. Deswegen ist das hier nochmal eine absolute Empfehlung für alle, die jetzt erst diese Folge wieder reinhören, sich das fast zweistündige Gespräch von euch beiden nochmal zu geben. Wie gesagt, einfach sehr, sehr gut aufgearbeitet, total interessant. Und ich wurde halt so oft nach meiner Meinung gefragt und habe mich da natürlich, weil es so ein kompliziertes Thema ist, immer relativ bedeckt gehalten und war dann froh, dass ich dann in dem Podcast nochmal so, sage ich mal, auf den neuesten Stand gebracht werden konnte.
Weißt du, worüber ich froh bin, dass ich wieder weiß bin und meinem Spitznamen Weiße Maasai wieder gerecht werde? Das sah richtig übel aus letzte Woche, wie ich da Mr. Krabs in Folge 126 wie ich Mr. Krabs gespielt habe. Mir geht's auch wieder besser.
Deswegen sind die YouTube-Aufrufe auch hochgegangen.
Genau. Genau, ihr könnt die Folge, die Doping-Folge 127 mit Edmund fast 2 Stunden lang bei jedem Podcast-Anbieter hören. Ist seit Montagnachmittag online und auch bei YouTube in voller Farbe. Edmund und mich dabei beobachten. Wir haben fast 2 Stunden darüber geredet. Ihr könnt euch natürlich zumindest ansatzweise vorstellen, was die letzte Woche los war. Seit 5 Tagen, seit der Fall von Jannik Sinner öffentlich gemacht worden ist. Ganz kurz der Vollständigkeit halber, 2 positive Dopingtests im März, einmal in Competition, einmal out of Competition auf ein anaboles Steroid. Und er hat auf Kontaminierung plädiert, hat es geschafft, mit seinem Anwaltsteam innerhalb von 10 Tagen relativ zeitnah die vorläufige Sperre aufzuheben, weil ihm die Kontaminierungsgeschichte geglaubt wurde. Und dann wurde im Hintergrund 3, 4, 5 Monate verhandelt, befragt. Jetzt am 15. August war die Hauptverhandlung und Jannik Sinner ist von jeglicher Schuld und Absicht freigesprochen worden und darf deswegen weiter Tennis spielen und startet auch bei den US Open. Es wird sehr viel darüber diskutiert, gerade über die Kontaminierungserklärung, nach der sein Physiotherapeut ihn massiert haben soll über mehrere Tage. Der Physiotherapeut hatte eine Wunde. Nachdem der Verband ab war von der Wunde, hat er sich von dem Fitnesstrainer ein Spray geben lassen, was die verbotene Substanz beinhaltete. Keiner will richtig davon was gewusst haben. Jannik Sinner wurde davon freigesprochen, zu wissen, dass der Physiotherapeut damit behandelt wurde und dass die Substanz überhaupt da war. Das sind so ein bisschen die kurzen Fakten. Die ausführliche Form, 2 Stunden, könnt ihr auf Englisch nachhören und solltet ihr auch alle nachhören, damit ihr da richtig informiert seid. Ich hatte viele Stories bei Zeit Online, eine lange Story, an der ich mitgearbeitet habe. Bei ZDF habe ich ein FAQ geschrieben, das auch alle auf den aktuellen Stand bringen sollte. Und ich hatte eine, Wally, wie du auch mitbekommen hast, eine relativ überraschende Konversation mit einem US Open-Sieger.
Ja, ich wollte schon fragen, ob wir jetzt noch mehr englische Gäste im Podcast demnächst begrüßen dürfen.
Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob Andy Murray noch zu uns in den Podcast kommen will.
Ach, Andy Murray sagen, auch?
Andy Roddick. Sorry, dass ich Andy Murray gerade in diesen Wust mit reinziehe. Der ist ja eigentlich eher einer der Fürsprecher für härtere Tests. Es geht natürlich um Andy Roddick, der auf einen Thread auf Twitter, beziehungsweise jetzt Herr X, geantwortet hat von mir, in dem ich eine Aussage aus seinem Podcast widerlegen wollte. Er hat gesagt, dass es keine Chance gibt, dass Yannick Sinner dopen würde, beziehungsweise gedopt hätte vor seinem Australian Open Sieg, anhand einfach der Tatsache, dass es Tests gibt bei den Australian Open und im Vorfeld. Und ich habe halt versucht zu widerlegen, dass diese Aussage, losgelöst von Yannick Sinner, aber generell Schwachsinn ist. Nur weil es Dopingtests gibt, bedeutet es nicht, dass es mutmaßliche Doper gibt auf der Tour oder generell im Sport, und dass jemand, der mutmaßlich absichtlich dopen möchte und viel Geld hat und einen Arzt hat und Betreuer hat, alles dafür tun kann, um bei Dopingtests sauber rauszukommen mit negativen Tests, speziell bei In-Competition-Tests, das heißt bei Tests bei Turnieren, weil jeder Spieler weiß, dass es bei Turnieren Tests gibt und es effektiver ist, mutmaßliche Doper zu erwischen, wenn man mehr Out-of-Competition testet und dann auch wirklich im Training über die nationalen Anti-Doping-Agenturen unangekündigt im Training auftaucht oder zu Hause zu Zeitpunkten, mit denen die Spieler das nicht rechnen. Und daraufhin hat Andy Roddick geantwortet und hat gesagt, was soll denn das Ganze? Ich wurde in dem Jahr, als ich Nummer 1 wurde, also sprich 2003, bis zu 40 Mal getestet und mindestens ein Dutzend Mal unangekündigt. Und ich habe das Ganze dann gefact-checked.
Ja, das war auch Wahnsinn, was du da rausgeholt hast. Da musste ich echt lachen.
Naja,
das ist schon, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. So.
Ja, ja, also das Ding ist, das war auch Teil des Podcasts mit Edmund gestern. Bis 2022 hat ja die ITF selbst die Tests durchgeführt und die haben jährlich, also jetzt gibt es ja die ITIA, die unabhängig sein soll und trotzdem natürlich von ITF, den Slams, ATP und WTA finanziert wird, und da gibt es Verstrickungen, über die wir auch geredet haben. Die macht aber trotzdem viel bessere Arbeit als die ITF unter Stuart Miller davor. Und die haben aber jährlich die Dopingstatistik der Gesamtanzahl der In-Competition und Out-of-Competition-Tests veröffentlicht, plus sogar auf die Spieler bezogen, mit Namen. Und das ist alles öffentlich einsehbar, da gibt es verschiedene Seiten, und dementsprechend konnte ich das ganz gut machen und habe dann halt rausbekommen, dass er 16 Mal getestet wurde in Competition, bei Turnieren, 6 Mal davon mit Blutdoping, mit Bluttests, weil ihr seht, ich bin ein bisschen stark belastet mit dem Gehirn. Falls ich mich heute mehr verspreche, Wolli, musst du mich immer direkt vor Rechtsstreits schützen.
Der Anwalt ist da.
Unser Anwalt ist da. 6 Mal auf Blut auch getestet, was ich tatsächlich eine gute Zahl finde für das Jahr 2003, aber halt bei Turnieren. Und die nationale Anti-Doping-Agentur in den USA hat keine Zahlen veröffentlicht zu den einzelnen Spielern, sondern nur komplett. Und da war aufgelistet, dass es im Quartal 1 und Quartal 2 gar keine Tests gab. Und im Quartal 3 und 4 jeweils 5 und 6, also 11 Tests, hochgerechnet auf alle amerikanischen Profi-Tennisspieler. Ja? Also zu der Zeit die Williams-Schwestern bei den Damen und bei den Herren waren ja auch noch Agassi und so aktiv. Das heißt, selbst wenn alle 11 Out-of-Competition-Tests nur Andy Roddick betroffen hätten, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, hätten immer noch eine Testanzahl zu diesen 40 gefehlt. Und dann wurde er ein bisschen kleinlauter und hat dann aber auch noch einen Fehler gemacht und hat geschrieben, ja, der Rest muss dann die WADA getestet haben. Aber das habe ich dann auch widerlegt, weil die WADA nicht selbst testet im Tennis, sondern nur eine
Aufsichtsbehörde ist. Er ist einfach Aufsichtsbehörde an den Falschen geraten.
Und diesen Tweet hat er dann gelöscht. Und ja, am Ende, und hat auch so ein bisschen, also er hat versucht, mich so ein bisschen als Creep darzustellen und nach dem Motto, warum gucke ich jetzt nach, wann er wo in den Becher gepinkelt hat und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich möchte bitte, dass diese Diskussion noch vielleicht oder diese Unterhaltung auf einem gewissen Niveau bleibt, und dann ist er auch zurückgerudert. Also zwischenzeitlich muss ich sagen, Wolli, ich hatte ein bisschen Angst, weil er hat 1,7 Millionen Follower auf Twitter, und dann zählt auch manchmal die Wahrheit nicht, wenn er seine Armada losschickt von Fans. Aber ich konnte das zum Glück innerhalb von 40, 45 Minuten ganz gut handeln. Hat mich aber auch noch ein paar Stunden beschäftigt. Ich hatte sowas Ähnliches mit Edmund bei unserer damaligen Dopinggeschichte über angekündigte Tests bei mindestens 3 Turnieren, darunter auch Grand Slam Turnieren für die Daily Mail. Hatte ich im Nachgang auch mit Andrea Petkovic, die das auf Twitter harsch kritisiert hat, diese Geschichte, eher durch Emotionen und persönliche Einschätzungen als über Fakten. Und die Amerikanerin Madison Keys hat darauf auch geantwortet und in Kombination mit diesen beiden Spielerinnen auf Twitter, die hatten auch dann knapp 1 Million oder etwas über 1 Million Reichweite, bin ich ganz schön hart angegangen worden und das Verhältnis zwischen Andrea und mir war danach auch stark belastet. Deswegen ist sowas nicht immer einfach zu handeln und ist auch keine Absicht oder viele denken jetzt vielleicht, der versucht nur Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber mir ging es nur um die Faktenlage. Am Ende des Tages ist es aber gut für das Thema Anti-Doping-Kampf, dass überhaupt so viel Aufmerksamkeit erzeugt wird.
Ja, voll. Also, aber was ich halt vorhin nochmal sagen wollte, damit hat er halt auch nicht gerechnet, dass er mit dem einen Tweet dann dich erreicht und dann jemanden hat, der ihm einfach, wie ich halt schon gesagt habe, auch zu meiner Überraschung, halt diese Datensätze vorlegt und beweisen kann, belegen kann, hey, aber in dem Jahr wurdest du so und so oft getestet. Und da weichen dann natürlich ja seine eigenen Eindrücke von der Wirklichkeit ein bisschen ab. Und deswegen meinte ich, da ist er an den Falschen geraten, weil ich finde halt, ja, keiner kennt sich, oder nur wenige kennen sich so gut aus in dem Thema wie du. Und deswegen ist es halt auch so interessant und informativ, da jetzt auch an meiner Person festgemacht, da jetzt so nah dran zu sein und da einfach auch viel mitzubekommen in einem Thema, was extrem wenig angesprochen wird, über das am Rande hier und da natürlich gesprochen wird und was auch noch sehr, sehr aktuell sein kann, so wie jetzt in der letzten Woche, wo es natürlich einen Spieler betroffen hat, dessen Reichweite kaum höher sein könnte. Und ich glaube, wenn das einem Spieler passiert wäre, der deutlich niedriger gerankt wäre, egal ob man sich jetzt ja auf den Sachverhalt an sich oder auf die Bestrafung oder wie auch immer bezieht, hätte das nicht so hohe Wellen geschlagen. Das ist halt auch nochmal wichtig für die Einordnung, finde ich.
Voll. Ich glaube auch, also Andy Roddick macht den Podcast ja mit John Wertheim, mit einem amerikanischen Journalisten, der auch eine große Reputation hat, unter anderem für den Tennis Channel arbeitet, auch als TV-Gesicht, aber auch schreibt für die Sports Illustrated und auch investigativ angehaucht ist. Kann auch sein, mutmaße ich jetzt einfach mal, dass er ihm dann zwischenzeitlich auch gesteckt hat, hey, der Yannick ist in Ordnung, der Yannick ist in der International Tennis Writers Association, der Yannick hat schon so und so viele Geschichten über Doping veröffentlicht, weil John und ich kennen uns auch. Das mutmaße ich jetzt einfach mal, weil er ist dann auch Stück für Stück so ein bisschen zurückgerudert. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass es wird ja viel darüber diskutiert, dass es eine Ungleichberechtigung gibt. Und wir haben auch ein paar Fallstellen bearbeitet, an denen es Fragezeichen gibt in der Folge. Edmund hat aber auch gesagt, dass es rein juristisch von der ITIA, von dem Ablauf korrekt abgelaufen ist. Trotzdem gibt es einige Fragezeichen. Aber man muss trotzdem festhalten, dass natürlich eine Nummer 1 der Welt, das hast du ja gerade auch angedeutet, ganz andere Möglichkeiten hat, als wenn es dir jetzt passieren würde, wenn wir das mal anhand dir festmachen. Ja? Also Yannick Sinner bekommt zum Beispiel jetzt die volle mediale Möglichkeit, sich in der Woche vor den US Open zu äußern, in einer Pressekonferenz, in exklusiven Interviews mit ESPN zum Beispiel, erst heute, wo er nochmal wiederholt hat, dass es keine Ungleichberechtigung gab, dass alles korrekt abgelaufen ist. Eine Nummer, wenn man mal dann Career High nimmt, eine Nummer 170 der Welt hätte diese Möglichkeit gar nicht prominent in so vielen Mainstream-Medien, das immer und immer wieder zu wiederholen. Sein Trainer Darren Cahill hat diese Woche viele Interviews gegeben. Seine Rolle haben wir im Podcast auch hinterfragt. Und die ganzen kritischen Themen, also warum hat der Fitnesstrainer überhaupt einen Monat vorher diese Substanz gekauft? Zu welchem Zwecke? Warum hat er sie beim Turnier mitgeführt? Warum gibt es diese Ungenauigkeiten zwischen dem Physio und dem Fitnesstrainer, ob sie miteinander geredet haben oder nicht, was diese Substanz ist und was die beinhaltet. So professionell wie dieses Team ist und so naiv, wie es bei dieser Kontaminierungsstory abgelaufen ist, ist schon krass. Und darüber haben wir auf jeden Fall geredet. Möchtest du dich eigentlich, nachdem du diese Folge gehört hast und nachdem du eine Woche lang den Fall beobachtet hast, hast du eine Meinung dazu, die du öffentlich äußern möchtest, oder überlässt du die Folge mit Edmund sprechen?
Grundsätzlich natürlich würde ich mich da schon eng an der Folge halten, weil da einfach alles sauber aufgearbeitet wurde und auch sehr, sehr viele Fakten hinzugetragen wurden, die ich einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Und deswegen war es auch der Grund, weshalb ich auf die Folge gewartet habe, weil ich wusste, ihr werdet da im Hintergrund einfach die schwierige und aufwendige Arbeit machen und keine Halbwahrheiten schnell verbreiten, wie auch immer. Und es war natürlich schon ein Schock, weil unter Kollegen oder im nahen Umfeld wurde es natürlich thematisiert, ging ja selbst über die reine Tenniswelt, über die Tennisbubble hinaus. Ich wurde sehr oft gefragt oder wir wurden auch sehr oft angeschrieben, dass wir doch bitte mal eine Sonderfolge dazu machen, weil es natürlich, wie gesagt, ein brennendes Thema war. Und ich möchte jetzt nicht zu viel aus der Folge vorwegnehmen, weil ich finde, die lohnt sich einfach, die anzuhören. Aber aufgrund der Komplexität des ganzen Falls kann man eh am Ende wahrscheinlich keine endgültige Aussage treffen. Aber was mich und die Spieler eigentlich unabhängig von, hat er etwas Verbotenes genommen oder nicht, am meisten beschäftigt hat, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass er trotz des positiven Tests weiterspielen durfte. Und ich glaube, auch auf Twitter war die gängige Meinung der einigen, vor allen Dingen lauten Spieler, die sich da dann auch geäußert haben, halt so, dass es schon Fragen vielleicht aufwirft, ob es, wie du schon sagst, einem Spieler, der weiter hinten gerankt ist, gleich ergangen wäre. Und da zeigt die Vergangenheit halt eher ein anderes Bild, dass man halt eher aus den Wettkämpfen ausgeschlossen wird und erstmal provisorisch gesperrt wird. Und ja, die ganze Aufarbeitung, dass halt einfach dann verkündet wird von beiden Seiten, okay, übrigens, hier war halt was vor 6 Monaten, das haben wir so und so geregelt, da ist das und das passiert. Das wird gesagt, so haben wir es aufgenommen, das wird entschieden. Und nächste Frage bitte, so ungefähr. Das war eigentlich das größte Thema. Die Unterschiedlichkeit oder der Unterschied in der Behandlung der Spieler, der mutmaßlich so ist, weil so wie es jetzt in dem Fall gehandhabt wurde, war es halt noch nie. Und da ist natürlich für die Spieler immer eigentlich das Wichtigste, dass nach außen zumindest suggeriert wird, dass alle gleich sind, die gleichen Chancen haben, dass am Ende die Nummer 1 der Welt einen anderen Stellenwert hat. Für die Spielerorganisation und auch für alle Turniere, Sponsoren, gar keine Frage.
Und andere Möglichkeiten, wie ich eben ja aufgelistet habe. Ne? Also alleine schon, dass er zweimal am selben Tag mit seinem juristischen Team die Provisional Suspension angefochten hat. Tara Moore zum Beispiel hat die Provisional Suspension gar nicht angefochten und hat dann 19 Monate auf ihr Hauptverfahren gewartet, ja, weil sie hatte gar keine Anwälte, also sie hätte erstmal Anwälte finden müssen, die auf das Thema spezialisiert sind und dann die finanziellen Möglichkeiten etc. Das liegt halt auch einfach in der Natur der Sache.
Klar, das ist ja auch in jedem anderen Verfahren auch so, wenn du natürlich Möglichkeiten hast für bessere und mehr Anwälte, hast du einfach auch den Vorteil gegenüber einem anderen, der das Gleiche gemacht hat oder dem das Gleiche vorgeworfen wird. Deswegen ging es den Spielern, glaube ich, eher darum, über die nicht vorhandene vorläufige Sperre und das ist mutmaßlich halt deswegen ist, weil es Nummer 1 im Tennis ist und das ist eigentlich den meisten mit am sauersten aufgestoßen, genau.
Kurz und knackig nochmal gefragt und mit Bitte um ganz kurze Antwort. Die Gespräche, die du mit Tennisprofis geführt hast, also glaubt die Mehrheit dem Ganzen oder steht die Mehrheit eher kritisch dem Thema gegenüber?
Das Problem ist so ein bisschen, dass wir uns, ich kann nicht für andere sprechen. Ich kenne mich zu wenig mit dem Thema aus. Wie wahrscheinlich ist die Übertragung der Substanz durch eine Massage? Also geht es, wenn du jemanden Oberschenkel einschmierst oder müsstest du theoretisch quasi 2 Stunden in dem Spray stehen, und konstant angesprüht
werden. Nee, das kann ich dir per Faktenlage sagen. Das geht schon. Also die Kontaminierung, die Übertragung mit dieser Erklärung, hundertprozentig geht die. Und du findest auch immer wissenschaftliche Experten, die dir das erklären können. Das größere Bild um die Sache herum ist einfach nur, ist das wirklich die Erklärung und der Grund, warum es im Körper ist, generell gesprochen. Es gab ja 33 Fälle in Italien, nicht nur Tennisspieler zwischen 2019 und 2023. Aber ich glaube, lass uns mit der richtigen Folge anfangen, weil dafür gibt es ja die Doping-Folge. Aber ihr seht, liebe HörerInnen, das Thema beschäftigt. Und wenn man dann doch wieder damit anfängt, redet man auch ganz schnell wieder 15 Minuten darüber. Ich verstehe aber auch, dass du nicht, auch wenn du keine Namen nennst, nicht andere Spieler oder Tendenzen öffentlich nennen willst. Ich habe es einfach mal probiert, ohne es vorher mit dir abzusprechen, journalistisch da vielleicht noch eine Tendenz rauszubekommen. Aber, liebe Advantagerin, wir haben heute sowieso ganz viel anderes vor, nachdem wir jetzt 15 Minuten über Doping geredet haben. Wir wollen kurz über Wally in Porto vor seinem Challenger reden, über zwei junge Spieler, die für Furore sorgen, und über einen Vorfall in Winston-Salem, den ihr alle mitbekommen habt, von Alex Mickelson sprechen und dann natürlich auch nochmal auf die US Open eingehen und auf die Auslosung. Die US Open starten heute in New York am 26. August. Wally, ganz kurz zu dir. Wir sehen ja in den verschiedenen Folgen des Advantage-Podcasts auf YouTube immer verschiedene Hotelzimmer von Zeit zu Zeit. Du bist in Porto.
Ja, genau.
Und immer. Startest morgen, ne?
Ja, auf den Turnieren immer andere Belege und im Podcast immer andere Hintergründe. Genau, morgen geht's los, letzten Sandplatzturniere des Jahres, bevor es dann in die Hallensaison geht. Über die Ziele und den Verlauf der letzten Wochen und für die nächsten Wochen haben wir in der letzten Folge, wo wir beide zusammen waren, auch schon gesprochen. Deswegen, ich habe schon trainiert.
Wie ist es denn in Porto? Wie sind die Gegebenheiten? Wie ist das Turnier? Lass uns teilhaben.
Wir haben angenehme 25 Grad bislang, kein Wind. Plätze sind gut, ist ein schöner kleiner Club in der Stadt. Ich war gestern Abend auch mal zu Fuß unterwegs. Wir sind im Hotel relativ zentral gelegen. Unglaublich schöne Stadt.
Warst du noch mal draußen? Bist du nicht erst um 2 Uhr nachts angekommen, verspätet?
Ja, das war am Tag vorher.
Ach so, du bist schon genau, 2 Tage da. Genau. Ja, stimmt.
Und dann war ich gestern Abend noch mal für einen kurzen Spaziergang raus, wollte mal einen Eindruck gewinnen. Cool. Ich war noch nie hier. Unglaublich schöne Stadt, vor allen Dingen mit dem Klima jetzt. Und heute war dann der letzte Trainingstag. Jetzt nehmen wir zusammen auf und dann geht's morgen auch schon los, im Einzel, dann noch im Doppel mit Marvin Möller zusammen. Und genau, cool. Ja, freue mich auf die Woche und hoffe auch, dass Möller, die Bedingungen so bleiben.
Das hoffe ich auch. Marvin Möller, auch ein Freund des Podcasts, glaube ich, schon, also mindestens 2-mal zu Gast, vielleicht sogar 3-mal auch schon zu Gast gewesen. Wir drücken die Daumen für Porto und machen weiter mit Justin Engel und Milan Welte. Tennis-Freaks unter euch haben diese beiden Namen bestimmt schon gehört und einige können das auch einordnen. Justin Engel hat den dritten M15-Titel in diesem Jahr gefeiert mit einem Finalsieg gegen Milan Welte. Und er ist der jüngste Spieler unter den Top 600. Und dann haben wir sogar noch Thiago Tedura Palomero, der ebenfalls super Ergebnisse gefeiert hat. Die beiden 16-Jährigen sind die beiden höchstplatzierten 16-Jährigen in den Top 1000 der Weltrangliste. Du kennst die beiden, ne?
Ja, genau. Ich werde auch privat hier und da zu den beiden gefragt, weil ich eine gewisse Nähe zu den beiden habe. Justin trainiert bei uns öfters in der Tennisbase in Oberhaching. Mhm. Und mit Diego habe ich in Berlin beim SCC zweite Bundesliga zusammengespielt. Deswegen, ja, verfolge ich die beiden und deren Entwicklung auf jeden Fall mehr als auf einem Auge mit. Kann sich ja Deutschland dann auf jeden Fall glücklich schätzen, die beiden zu haben, schon mal vorab, ja.
Charakterisiere doch mal mit jeweils 3-4 Sätzen die beiden. Fangen wir mit Justin Engel an.
Also,
boah, sportlich, Talent und was für ein Typ.
Total offener, neugieriger und wissbegieriger Typ. Deckt sich eigentlich auch mit Diego von einer Arbeitseinstellung, sage ich mal, vom Trainingseifer her. Beide extrem weit, finde ich, für ihr Alter beide natürlich Talent, also talentiert, was natürlich ja ihre Ergebnisse zeigen, aber was ich viel wichtiger finde und was es in der Vergangenheit nicht ganz so oft gab, für meinen Geschmack Spieler, die schon sehr früh sehr gut sind, aber auch unglaublich hart trainieren wollen, möchten und das auch genießen. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das sind jetzt halt nicht die klassischen Touch-Talente, die ja dann aber schwer zu motivieren sind, wo man dann...
So sagt, wie du.
so ungefähr, ja. Deswegen gefällt es mir so gut. Nee, aber ich finde es unglaublich, wie weit die beiden einfach schon von der Einstellung her sind, wie klar sie schon sind in dem, was sie wollen, also wie sie ihren Tag strukturieren, was sie für Aufgaben haben, was sie für Ziele sich setzen, was sie erreichen wollen. Und das ist schon faszinierend, wenn ich mich zurückentsinne, wo ich mit 15, 16, 17 war, sind sie mir schon ein, zwei Schritte voraus. Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft. Es ist auch unglaublich schwer, mit der ganzen Erwartungshaltung umzugehen. Justin hat in Karlsruhe vor ein paar Wochen beim Challenger seinen ersten Challenger-Hauptfeldsieg eingefahren. Dann ist natürlich direkt Interview auf dem Platz. Man hat einfach eine andere Aufmerksamkeit. Jeder sagt einem, hey, du bist der Jüngste da und da, du bist der Erste hier. Und ja, das macht natürlich auch was mit einem und das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen, wenn man sich mit den Jungs umgibt, auch mit Diego in der Liga, dass der halt erst 16 ist. Und mit 16 war ich halt ja weit entfernt von der Persönlichkeit, von dem Menschen, der ich jetzt bin. Da musste ich noch sehr, sehr viel lernen. Und das einfach nur als Einordnung und da jetzt nicht alles, was sie machen, auf die Goldwaage legen, sondern grundsätzlich finde ich, dass sie einen super Weg schon gehen. Und die Basis, wie gesagt, gefällt mir unglaublich gut und haben auch beide, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Umfeld, was sie mit beiden Beinen auf der Erde stehen lässt. Und ja, es ist wirklich schön, da relativ nah dran zu sein und das Ganze mitzuverfolgen.
Klingt richtig gut und du hast den wichtigsten Punkt auch benannt, ne? Wenn man sieht, Alex Zverev ist damals mit 17 in Braunschweig, glaube ich, beim Challenger ins Halbfinale gekommen und eine Woche später oder ein paar Wochen später in Hamburg dann auch so gut gespielt, wo er bis ins Halbfinale
kam. Ich glaube, das war die Woche später, ja.
Siehst du, habe ich es doch richtig eingespeichert. Und dann ins Halbfinale gekommen ist beim 500er Turnier und gegen David Ferrer spielen durfte, wo er glatt verloren hatte. Und 700 Plätze und plötzlich bist du hochgegangen und plötzlich bist du im Fokus. Sowas kann so Top-Talenten ja auch immer passieren und dann geht's medial halt auch los. Und da muss man dann auch stabil sein vom Kopf her, vom Umfeld, von seinen Zielen her, dass einen das nicht überfordert. Also es überfordert einen sowieso, aber der Umgang damit ist halt das Entscheidende. Und da sind sie ja noch in der Vorstufe, aber wenn sie so auf Future-Ebene weiterspielen, bin sehr gespannt, was dann auf Challenger-Ebene passiert und ob das ein steiler Weg nach oben geht oder ob Rückschläge kommen werden und wie sie dann damit umgehen werden. Auf jeden Fall richtig cool, dass du das einordnen konntest, weil du die beiden schon so gut kennst. Bei Minderjährigen kann man ja auch mal vielleicht zusammen mit den Eltern sprechen. Vielleicht kriegen wir einen oder die beiden auch mal als Gäste hier. Wobei das dann auch schon wieder dafür spricht, dass das natürlich Aufmerksamkeit erzeugt, ob das dann gewünscht ist oder besser nicht, werden wir
sehen. Ich glaube, in dem Fall hilft es auch ungemein, dass die sich haben, weil sie nicht
ganz... Dass sie nicht alleine sind.
Sie sind nicht alleine. Mhm. Sie haben halt einen Konkurrenten, der die sind ja nicht ganz gleich alt, aber in einem ähnlichen Alter, mit einer ähnlichen Aufmerksamkeit, mit einer ähnlichen Erwartungshaltung, positiv wie negativ, dann für den... ja, für die eigene Persönlichkeit, sag ich mal. Aber dass sie halt nicht das Gefühl haben, sie sind jetzt der König der Welt, sag ich mal. Und wie gesagt, sie haben ein gutes Umfeld und da noch eine andere Bezugsperson in greifbarer Nähe zu haben, auf dem gleichen Kontinent, im gleichen Land, bei den gleichen Turnieren, immer wieder so als Maßstab zu nehmen und als Ansporn und auch jemanden, der vielleicht irgendwie im Rücken sitzt oder vielleicht in dem Moment 2, 3 Schritte weiter vorne ist. Ich glaube, jetzt ist gerade Justin ja in der Weltrangliste ein bisschen weiter oben, aber das kann sich ja immer wieder ändern und ja, deswegen glaube ich, es ist nicht so schlecht, dass die beiden da zu zweit sind auf diesem Weg.
Voll. Genau so ein Beispiel, dass es halt immer nicht immer nur steil nach oben geht, sondern Rückschläge kommen werden. Das Beispiel sieht man ja auch anhand von Noma Noa Akukue im Damentennis. Der sind jetzt vor ein paar Wochen die Punkte des Hamburg-Finals letztes Jahr rausgefallen. Und dann war sie zack, raus aus den Top 200, raus aus der US Open Quali und hat jetzt aber zurückgeschlagen nach sehr, sehr vielen sportlichen Rückschlägen dieses Jahr, den zweiten Turniersieg gefeiert und ihren größten Titel insgesamt beim W75 ITF-Turnier in Prerow, hat sie Kristina Dimitruk im Finale in 2 Sätzen besiegt und damit in der Weltrangliste sich wieder zurück unter die Top 200 gekämpft, womit sie Stand heute wieder spielberechtigt wäre in der Qualifikation der Australian Open. Aber da geht es halt auch um Stabilität, und sie ist halt eine Hardhitterin, die sehr aggressiv spielt und hat momentan halt noch den Ruf des Alles oder Nichts, der Alles oder Nichts Spielerin. Also wenn sie ihr A-Spiel abruft, dann macht's bum 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 und die Gegnerinnen vor allem um die Platzierung 200 können da nur Bälle sammeln. Aber sie neigt halt dazu auch zu übertreiben, zu überpacen wäre das richtige englische Wort, dann können auch Spielerinnen, die deutlich schlechter von der Physis und von der Technik sind, gegen sie noch relativ glatt gewinnen, weil sie einfach nur Fehler aufsammeln. Und daran wird sie gemessen und daran wird sie arbeiten müssen, zusammen mit Christopher Kaas.
Ja, also darum geht es ja auch bei der Ranglistenentwicklung. Es hilft halt immer, wenn du viele solide Turniere kombiniert am besten mit 1, 2 super Ergebnissen, im besten Fall natürlich auch noch mehr, in deiner Punktewertung hast. Jetzt war es halt bei ihr so, dass sie in Hamburg...
Dieser eine Ausreißer nach oben.
Genau. Ja. Aber da sind wir wieder beim Thema. Junge Spielerin, auf einmal ein sehr, sehr großer Erfolg, dann ändert sich die Erwartungshaltung, die Wahrnehmung und dann fährst du einfach anders zu Turnieren, einfach weil du das Gefühl hast, mehr Leute gucken auf dich, mehr Leute verfolgen, wie du spielst, mehr Leute setzen sich mit dir auseinander, du wirst ernster genommen, vielleicht auch von den Gegnerinnen, kannst nicht mehr überraschen. Und wenn dann halt die Erfolge direkt danach nicht kommen, dann fängst du halt vielleicht auch mehr an, darüber nachzudenken, warum das so ist, ob es vielleicht nur Glück war. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr schön, dass sie jetzt durch den Erfolg auch wieder ihre Ranglistenposition in den Bereich wieder zurückbringen konnte, wo sie mittelfristig, denke ich, auch erstmal hin möchte. Langfristig wird sie sicher noch weiter nach oben schielen, aber ja, ist immer gut, wenn junge deutsche Spielerinnen und Spieler ja, erfolgreich spielen und deswegen freut es mich natürlich auch für sie.
Totale Zustimmung. Ich war gerade für 15 Sekunden an meinem Handy, weil ich gesehen habe, dass unter anderem ein paar Journalisten unsere Doping-Folge retweetet haben, unter anderem jetzt Ben Rottenberg mit mehr als 150.000 Follower. Dementsprechend werden wir jetzt viele englische HörerInnen bekommen. Das nochmal kurz dazu. Und du hast vollkommen recht. Und es ist auch gut, dass wir es anhand der 3 Beispiele mal aufbröseln konnten. Und wir werden natürlich den Weg weiter verfolgen und wünschen den 3 nur das Beste. Kommen wir zum letzten Hauptthema vor den US Open. Wir haben ja in der vergangenen Folge über einen Vorfall gesprochen, über eine Schiedsrichterentscheidung bei einem Masters-Turnier vor den US Open, der viel diskutiert wurde, dann auch in Reels und Kommentaren und Meinungen. Und die Tenniswelt hat uns einen weiteren Vorfall gezaubert zum Diskutieren. Warum schüttelst du den Kopf?
Ja, Wahnsinn, wie das passieren kann schon wieder.
Ah, okay. Ich dachte, ich habe mich versprochen. Siehst du, ich habe schon voll die...
Paranoia. Nein, alles gut.
Ja, ich habe ein bisschen gut. Paranoia. Ja, genau. Es geht um das Finale zwischen Alex Mikkelsen, der gegen, helf mir mal gerade, gegen wen hat der gespielt?
Gegen Lorenzo Sonego.
Ja, genau, im Finale von Winston-Salem vor den US Open. Und der US-Amerikaner hätte disqualifiziert werden können, wurde es aber nicht. Ich bringe gerade mal alle auf den gleichen Stand und lese euch kurz was vor. Der US-Amerikaner hat beim Finale des ATP-Turniers in Winston-Salem einen Ball wütend in die Zuschauerränge geschlagen. Der Ball traf eine Zuschauerin. Mikkelsen befürchtete bereits die Disqualifikation, doch diese blieb aus, nachdem die Zuschauerin Schiedsrichterin Aurélie Tourté versicherte, dass alles in Ordnung sei, wurde die Partie fortgesetzt. Das wohl berühmteste Beispiel, in dem anders vorgegangen wurde, bei den US Open 2020, schlug Novak Djokovic im Achtelfinale gegen Pablo Carreño Busta ebenfalls unbeachtet einen Ball weg. Dieser traf eine Linienrichterin an dem Hals, der Serbe wurde disqualifiziert. Das Brisante, auch damals war Aurélie Tourté die Stuhlschiedsrichterin und handelte anders als im Fall von Mikkelsen. Allerdings traf die Französin die Entscheidung, Djokovic aus dem Wettbewerb zu nehmen, nicht allein. Der Oberschiedsrichter kam auf den Platz, redete minutenlang mit Djokovic und erklärte schließlich, dass keine andere Entscheidung möglich sei. Sportlich hat es aber erstmal, das war ein Text von Eurosport, für die ich auch während den US Open wieder schreibe. Von daher habe ich den jetzt einfach mal benutzt, um uns alle auf denselben Stand zu bringen. Sportlich hat es Mikkelsen allerdings nichts genutzt. Er verlor 0-6 und 3-6 gegen Lorenzo Sonego. Wir hatten im Vorfeld Kontakt mit Henrike Maas, die mal eine Schiedsrichterlizenz hatte und auch geschieds hat im Tennis, die man aber in der Tennisbubble eher dafür kennt, dass sie regelmäßig bei den Tennisproleten im Podcast ist, hat auch für eine Tennisseite geschrieben, medial, ist eigentlich beruflich oder auch uneigentlich im PR-Bereich tätig und weiß ganz, ganz viel über Schiedsrichterregeln und ist auch nochmal ganz tief ins Regelwerk reingegangen. Und eine Sprachnachricht, die wir von ihr bekommen haben, spielen wir jetzt zu Teilen mal ein, um euch einen Einblick zu geben.
Hi Yannick, bezüglich deiner Frage über Twitter. Also ich habe selber keine Erfahrung mit Disqualifikationen, weil ich musste das nie machen. Und auch ich kann mich nur versuchen, entlang der Regeln entlang zu hangeln. Und ja, da muss man sich halt erstmal fragen, wann wird disqualifiziert? Und disqualifiziert wird eigentlich halt auf zwei Arten und Weisen. Entweder, weil du, ich sag mal, so viele Verstöße angesammelt hast, dass du über diese Punktschemastrafe, also dir wird eine Verwarnung ausgesprochen, Punkt abgezogen, Spiel abgezogen und theoretisch noch einen Satz abgezogen, aber meistens guckt man dann mal nach, dass du dann quasi aufgrund der Ansammlung rausgehst oder weil ein Supervisor sagt, dein Verhalten ist so furchtbar, dass du direkt nach Hause gehen kannst. So. Und damit dein Verhalten irgendwie furchtbar ist, musst du ja gegen den Code in irgendeiner Form verstoßen haben. Und in dem Fall von Mikkelsen würde ich sagen, stimme ich dir zu, dass entweder die Regel zum Ball Abuse greift oder die Regel zum Physical Abuse. Ball Abuse hat er auf jeden Fall begangen. Ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren. Die Frage ist jetzt, reicht das der Missbrauch eines Balls für eine Disqualifizierung? Und wenn ich mir die Regel da mal durchlese, ist das halt mehr auf den Ball und dessen Missbrauch ausgelegt und nicht so sehr darauf, was dieser Ball später tut. Ne? Also da steht ja nirgendwo darüber, dass der Ball irgendwen treffen kann oder so. Ne? Deswegen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich, aber das ist die Problem mit dieser Regel. Da geht es in meinem Verständnis mehr darum, dass du halt dich vernünftig zu benehmen hast, ne? Anstatt was dann dein Benehmen im Zweifelsfall auslöst. Dann könnte man eher sagen, greift halt die Physical Abuse Regel, dass man sagt, naja, du sollst halt einem Zuschauer nicht Leid zufügen. Gut, hier steht drin, for purposes of this rule, physical abuse is the unauthorized touching of an official opponent and spectator or other person. Jetzt kann man fragen, ist das Treffen mit einem Ball ein unauthorized touching? Aber ich würde, glaube ich, schon mal sagen, ja. Aber auch physical abuse führt nicht automatisch zur Disqualifikation. Kann, muss aber nicht. Hier ist es natürlich so, kann, aber muss aber nicht. Das heißt, wenn man sich diese Regel anhört, und ich glaube, nach der sollte man eher gehen, wenn man eine Disqualifikation auf Basis dessen, was passiert ist, vornehmen sollte, muss man sich halt fragen, war das Verhalten von Mickelson so schlimm, so, so niederträchtig, böswillig, was auch immer, sucht er ein Wort aus, dass man sagen kann, das verdient eine direkte Disqualifikation, also ohne über dieses Punkteschema zu gehen. Und das ist letzten Endes wahrscheinlich eine Auslegungssache. Ich persönlich finde, es wäre völlig in Ordnung gewesen, Mickelson zu disqualifizieren. Ich meine, er hat ganz klar aufgrund dessen, weil er wütend war, einen Ball eindeutig wütend ins Nirgendwo geschossen und damit jemanden getroffen. Ein Glück, dass diese Person nicht verletzt wurde, aber wir wollen ja nicht das Glück oder das Unglück von Spielerinnen oder Spielern, ob ein Ball-Abuse jetzt dazu führt, dass man jemanden verletzt hat oder nicht, bewerten, sondern wir wollen ihr Verhalten bewerten. Und da muss mir eigentlich der Ausgang, ergo, ob ich jemanden verletzt habe oder nicht, egal sein. So. In diesem Falle hätte ich es für nicht schlecht gefunden, wenn man sich zumindest vielleicht mal mit einem Supervisor abspricht und sagt, was meinst du dazu? Ob das passiert ist, weiß ich nicht, habe das Match nicht gesehen. Aber ich sag mal so, die Grundlage dafür wäre durchaus gegeben. Aber jetzt komme ich wieder zum Anfang. Tennisregeln sind halt bis zu einem gewissen Grad auslegbar von Situation zu Situation. Es gibt ja auch bei der Disqualifikationsregel keine Grenze, die eingezogen wird. Man könnte ja auch sagen, jeder, der aufgrund eines Fehlverhaltens irgendjemanden anderes verletzt, egal wie schlimm, oder zumindest trifft mit dem Ball, mit dem Schläger, mit was auch immer, gehört sofort disqualifiziert. Aber das besteht halt nicht. Deswegen würde ich sagen, die Entscheidung ist sicherlich schon regelkonform getroffen worden, weil man sie halt auslegen kann und sich so entscheiden kann. Aber ich glaube, man hätte es auch definitiv vertreten können, ihn zu disqualifizieren. Und wenn ich mir angucke, wie Mickelson sich da auch verhalten hat, glaube ich, hat er auch selber damit gerechnet, da rausgeschmissen zu werden. Und ich glaube, er wäre damit auch fein gewesen. Ja, das sind meine 3 Cent.
Ja, liebe Advantage-Hörerin, soweit Henry. Vielen Dank, Henrike, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Das hat viel geholfen. Aber Wolli, man merkt auch, dass es da ähnlich wie bei Dopingfällen manchmal kein Schwarz und Weiß gibt, kein richtig oder falsch, sondern auch Grauzonen. Und die hat sie ja sehr gut und ausführlich beschrieben. Wie hast du das als Tennisprofi wahrgenommen?
Ja, also ich sehe natürlich die Bilder und ziehe natürlich direkt erstmal Parallelen zu anderen Vorfällen, die es in der Art einfach auch schon gab. Ich weiß nicht, hatten wir hier im Podcast über Ofner Atman in Paris, Roland Garros dieses Jahr, erste Runde gesprochen. Da ist dem Franzosen, der Franzose hat doch auch einen Ball ins Publikum geschossen, hat dann...
Ja, wir haben safe darüber geredet.
Schockstarre und durfte weiterspielen. Ich glaube, Profi hat das Match gewonnen und dann weiß gar nicht, dann gab es die Entschuldigung, ja, ich glaube auch über die Entschuldigung hatten wir gesprochen, der sich extrem entschuldigt hat für sein Verhalten und das halt mit diesem Schock erklärt hat. Und was mir jetzt bei Mickelson halt positiv aufgefallen ist, also er schießt den Ball ja, sage ich mal, direkt über die Mitte von der Grundlinie, sage ich mal, erste Reihe, mit mittlerer Geschwindigkeit trifft er jemanden. Also ist jetzt kein Frustschlag mitten ins Publikum, sondern er geht ihn wirklich nur ganz leicht ein bisschen zu hoch ab. Und was mir dann gefallen ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber was mir aufgefallen ist, seine Reaktion war komplettes Entsetzen, was ihm gerade passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Er zeigt einfach mit seiner Reaktion, dass es komplett nicht absichtlich, unabsichtlich passiert ist, dass ihm das unfassbar unangenehm ist, dass er das direkt wieder gut machen wollen würde, wenn er könnte, und sich entschuldigt, bis aufs geht nicht mehr. Er lehnt sich mit dem Oberkörper und dem Kopf am Netz an und gibt einfach einem das Gefühl, okay, ihm tut's unfassbar leid. Und egal wie nah du halt an der Regel bist, am Ende entscheidet halt auch so ein bisschen immer dein Gefühl. Und die Reaktion des Spielers war quasi für ihn perfekt, weil er absolut gezeigt hat, dass ihm das einfach mega leid tut. Und B kommt halt hinzu, es stand, glaube ich, 0-4 im ersten Satz, nach 19 Minuten. Er ist Spieler, er kommt aus dem Land, also Finale war in den USA. Und ich glaube, dass so eine Entscheidung, da jetzt das Finale zu beenden und den Local Hero rauszunehmen, da auch noch mit reinspielt. Also es sind alles solche weichen Argumente.
Darf ich da ganz kurz mal reingehen, weil sonst vergesse ich das Argument wieder zum Thema weiche Argumente. Das ist ja so ein bisschen so, wie wenn man im Fußball sagt, man gibt keinen Elfmeter in der 94. Minute, der nicht 100% klar ist, oder man hat weiche Faktoren wie ausgleichende Entscheidungen, weil es in der ersten Halbzeit einmal nicht abseits gab und der Schiedsrichter das vielleicht in der Halbzeit schon wahrgenommen hat oder so. Ist immer die Frage, will man das Fingerspitzengefühl bei den Schiedsrichtern haben? Will man diese menschliche Note?
Ja, will man.
Oder will man strikt, ganz strikt einfach nur das Regelwerk befolgen? Weil du hast es, glaube ich, im Vorgespräch, ich glaube, da verrate ich ja nicht so viel, aber auch gesagt, gegen diese Entscheidung sieht die Djokovic-Entscheidung 2020 bei den US Open schon ein bisschen lächerlich aus.
Ja, bei Djokovic war es halt so, dass er ja kurz vorher ein bisschen hochguckt, muss man sich einfach nochmal anschauen, die Szene, hat man ja jetzt nicht so vor dem Auge, aber er guckt halt hoch, schießt den Ball, trifft sie und dann ist die Reaktion halt so, boah, keine Ahnung, sorry. Also so, oh, tut mir leid. Aber es ist jetzt kein komplettes Entsetzen, so wie ich es jetzt bei Mikkelsen gesehen habe. Und ich glaube, dass solche Sachen halt auch mit reinspielen, ohne dass man sich da jetzt als Beschuldigter künstlich verstellt. Aber deswegen lässt man sich halt beim Fußball auch fallen und ist theatralisch, weil sowas beeinflusst. Und im Kontext der Gesamtsituation kann ich es verstehen, dass sie ihn auf dem Feld lassen, weil ich bin jetzt nicht so ein Freund davon, die Regeln so krass und strikt zu befolgen, weil die Gesamtsituation, da gibt es halt nur Verlierer. Ich meine, der Sonego freut sich langfristig null über diesen Titel. Er sagt, okay, also klar, jetzt ist Preisgeld im Punkte, großer Erfolg, super. Aber er wird nicht in 10 Jahren da sitzen und mit seinen Freunden reden und sagen, ja, weißt du noch, das Finale da, richtig geil, wie ich das gewonnen habe, 4-0 Aufgabe, weil da mit 35 km/h den Ball jemanden an die Schulter geschossen hat. Ich weiß nicht, man sieht es nicht. Deswegen, man muss halt einfach schauen, was die Situation hergibt. Und da dann halt das ganze zahlende Publikum nach 19 Minuten deswegen nach Hause zu schicken, die alle wegen dem Ami da sind, ja, weiß ich nicht. Und bei Djokovic war es halt einfach in der Gesamtsituation für mich ein bisschen anders. Die Linienrichterin hatte hatte sogar Atemprobleme. Möchte jetzt auch null Theatralik unterstellen, weil ich nicht in der Situation war. Aber es wirkte schon so, als wenn sie wirklich Schmerzen oder Probleme oder einen Schock gehabt hätte. Da kann man sich nicht reinversetzen, muss man einfach fair sein. Ich fand den Ball jetzt nicht so hart geschossen, aber ist einfach auch am Hals eine unangenehme Stelle. Und ja.
Da sind wir halt jetzt genau zwischen Racket und Ball Abuse und Physical Abuse, ne? In dieser Zone zwischendrin. Ich verstehe alle Punkte, die du gesagt hast. Ich stimme dir sogar zu und widerspreche im gleichen Atemzug, dass ich eigentlich sagen kann, man kann eigentlich nicht anhand der empathischen Entschuldigung entscheiden, ob man jetzt disqualifiziert oder nicht.
Nee, aber du kannst...
Aber ich verstehe, ich verstehe zu 100%, was du sagst, aber im Umkehrschluss bedeutet das ja nur, je empathischer du dich entschuldigst, desto größer ist deine Chance, dass du eventuell weiterspielen kannst. Selbst wenn du einen Zuschauer im Publikum triffst.
Ja, absolut. So ist es. Wenn du...
Und da gehe ich nicht ganz mit.
Ja, aber das kannst du auch nicht immer 100% beeinflussen. Ich meine, das kommt so selten vor. Man kann jetzt mit dieser Aussage niemanden dazu animieren, zu Schauspielern, wenn jemandem sowas passiert, sondern es ist dein Naturell. Du bist halt einfach extrem geladen in der einen Sekunde und dann passiert dir was, was dir nie hätte passieren sollen, was du nicht wolltest, und dann entscheidet, glaube ich, nicht dein Schauspieltalent darüber, wie du damit umgehst, sondern einfach dein Charakter, weil es sind pure Emotionen, und ich glaube nicht, dass du dich so schnell verstehen kannst, und ich möchte einfach in der Situation dafür plädieren, dass man auch mal Fünfe gerade lassen sein kann und nicht im Kontext, ich wiederhole mich, der Gesamtsituation, da einfach die Regel stur befolgt, die nur Verlierer hat, sondern einfach das Gesamtbild sieht, auch die Individuen, wie die dann damit umgehen, aus der Situation rausgehen und dann die beste Entscheidung trifft. Und war es die bessere Entscheidung, weiterspielen zu lassen? Ja, 100%. Ich meine, am Ende hat er verloren, was natürlich dann diese Entscheidung dann auch mal total unwichtig macht im Nachhinein. Also man kann einfach nur drüber sprechen, aber wenn er jetzt gewonnen hätte, hätten wir wieder ein ganz anderes Thema. Aber die Entscheidung muss man ja in dem Moment treffen, in der sie zu treffen sind, und nicht im Nachhinein, was dann daraus resultiert ist. Also, weil wenn du...
Dafür ist der Advantage-Podcast da.
Genau, jeder Fall für sich muss einzeln betrachtet werden, und so wie dort reagiert wurde auf die Situation, kann ich es verstehen, dass weitergespielt wurde. Genau, weil man kann einfach diese weichen Gründe nicht immer ausblenden, weil dann leben wir nach Regelwerk.
Einverstanden. Schreibt uns gerne mal, wer über YouTube schaut, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr diesen Vorfall gesehen habt, ob ihr eher Team Wally seid oder Team Stock im Popo Yannick bei dieser Regelauslegung, oder schreibt uns unter advantage-podcast bei Instagram. Letzte Frage zu dem Thema, Wally. Gab es in deiner Turnierlaufbahn mal eine vergleichbare Situation, was du gesehen hast bei einem Challenger-Turnier, so eine Situation?
Ja, diese Disqualifikationen, Defaults sind ja so rar, dass man das zum Glück nicht so oft mitbekommt. Weil es muss ja, wie wir vorhin auch gehört haben, auch immer etwas Außergewöhnliches passieren, dass man disqualifiziert wird, weil vorher mit Ball Abuse, Racket Abuse, Violent Abuse, Physical Abuse, so genau, da gibt es ja einfach eigentlich erstmal nur Point Penalties und dann die Strafen, die danach kommen. Aber dass man disqualifiziert wird, da muss man sich schon einiges leisten. Und tatsächlich war es so, dass vor einigen Wochen in einem Doppel ein Spieler nach dem ersten Spiel beim Seitenwechsel zum Schiri FU gesagt hat, klar und deutlich, in einer kurzen und knackigen Auseinandersetzung. Und das kam so aus dem Nichts, weil, wie gesagt, es waren 5 Punkte gespielt im Match, und dann wurde auch der Supervisor...
Das Detail wusste ich gar nicht.
Ja,
nach fünf Punkten
war Break. Und dann hat er sich noch über einen Call hat er sich beschwert, dann gab es eine kurze Auseinandersetzung, dann hat er das klipp und klar, also dass er es nicht mit mit einem Bein auf dem Schiedsrichterstuhl ins Mikro gesagt hat, war auch alles. Und dann wurde der Supervisor geholt. Geil. Und dann war es vorbei. Dann gab es nur noch ein Handshake und ich glaube nicht, dass sich sein Partner da sehr drüber gefreut hat über dieses Verhalten.
Nee.
Aber für einen Doppelspieler auf Challenger Tour wird die Strafe auch sehr, ja, wie soll ich sagen, die wird schmerzen, weil laut Regelbuch ist es allein bis zu 20.000 schon. Wenn er jetzt, er hat wohl DIN A4-Seite.
Es gibt aber, ich habe vorhin nachgelesen, es gibt Abstufungen, auf welchem Niveau es passiert.
Ja, aber ich glaube, es ist sogar schon Challenger-Turniere 20.000 und er hat dann auch DIN A4-Seite Entschuldigung eingereicht und ist auch eigentlich ein total lieber Typ. Also ich glaube, der hat auch noch nie Fines bekommen und so. Deswegen denke ich...
Dann kann er das auf keinen Fall absichtlich gemacht haben. Wenn er ein lieber Typ ist, dann kann er das auf keinen Fall absichtlich gemacht haben.
Wenn er eine Seite kriegen.
Und wenn er eine Seite eingereicht hat, dann wird seine Kontaminierungserklärung, also das FU wird auf keinen Fall absichtlich gesagt worden sein.
Jetzt schweifst du aber ab hier.
Und wenn er seine Anwälte mit einem schönen Schreiben, also das kann auf keinen Fall eine hohe Strafe geben.
War ein Versprecher, meinst du? Ja, du bist schon echt.
Wer die Ironie bei mir gerade nicht verstanden hat, holt sie bitte an Kasse 17 ab.
Ja.
Und mein Lachen war übrigens so krass, weil du hattest mir das natürlich im Vorgespräch gesagt, aber ich wusste dieses kleine, aber feine Detail nicht. Das hat mich gerade voll aus der Bahn geworfen. Wie kann man denn bitte nach 5 Punkten den Schiedsrichter so beleidigen?
Ja,
dann kann man es auch lassen, oder?
Ja, also, war nicht fit. Naja.
Was mir gerade in den Kopf kommt, wir fangen jetzt natürlich an, über die US Open zu reden, aber ich zum Thema kann man es auch lassen. Meine Tenniskarriere ist am Freitag weitergegangen. Und zwar habe ich einen Neuzugang in meiner C-Liga-Fußballmannschaft, der Herren 30 Regionalliga spielt, Tennis.
Okay.
Der hat noch nie in seinem ganzen Leben ein Fußballmatch gemacht und hat jetzt 3 Spieltage bei uns mitgespielt, spielt wirklich cool.
Ist jetzt Kapitän, oder?
Nee, aber da siehst du halt, dass er einen Sport auf sehr hohem Niveau gemacht hat und sehr schnell adaptieren kann. Also er hat Ballgefühl, ja, der kann einen Pass wohl temporär.
Was glaubst du, wo ich spielen würde?
Ja, jetzt wart doch mal, bevor du das wieder zu deinem Vorteil nutzt. Und er ist schon gut integriert und so weiter. Und ich habe ihn halt spontan letzte Woche Donnerstag im Training gefragt, ey, würdest du dich mal eine Stunde mit mir hinstellen? Der hat auch einen Kumpel, der dich kennt. Einen Kumpel, der, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, der in der U14 gegen dich gespielt hat und dann aber aufgehört hat.
Nach dem Match direkt?
genau. Du warst der ausschlaggebende Punkt, du und niemand anderes. Aber auf jeden Fall habe ich gegen ihn gespielt, beziehungsweise mit ihm gespielt und eine Stunde. Und da wurde mir auch nochmal deutlich, dass, also er hat schon seine Qualität normal gespielt und er hat einen extremen Spin. Und wenn ich mich nicht komplett fokussiert habe, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass ich immer viel zu spät den Schlag auslöse, viel zu spät. Ich habe das früher sogar gelernt, aber durch die kurzen Bewegungen am Tischtennis und die kurzen Ansätze, ich hole zum Beispiel mit der Vorhand, die, wie du weißt, ja relativ ordentlich ist, ich hole viel zu spät aus. Das Schlimme ist, wenn das frustriert einen so krass, wenn man das weiß. Und dann im Laufe der Stunde habe ich das aber auch gesteigert. Und am Ende haben wir einen Elfer gespielt mit Handicap. Er durfte nur eine Hälfte des Platzes benutzen. Habe ich natürlich ganz clever meine Vorhandseite ausgewählt.
Ja.
Und ich habe trotzdem 8-11 verloren. So, da siehst du schon die Unterschiede.
Ja, das ist auch anstrengend.
Aber
ja, ne?
Er, für wen?
Ja, für dich. Also ist der Tennis ja viel anstrengender, als da um so eine kleine Platte rumzulaufen.
Ach so, ja, sowieso. Ja, okay. Vor allem auch aufgrund meines Handicaps und so. Ich bin ja auch, ich bin läuferisch nicht so stark. Ich kann das zwar gut ausgleichen und so, aber safe nicht. Deswegen, aber es war sehr gut. Und ich konnte dann auch ganz gut mit der Vorhand so penetrieren und habe auch ein paar Punkte gemacht, bin natürlich auch Risiko gegangen. So, es hat übelst viel Spaß gemacht, das wollte ich eigentlich sagen. Und er hat gesagt, ja, du hättest auch selbst so Leistungsklasse, also er hat es schon mehr aus dem Fenster gesehen.
26
also,
gehabt.
Nein, aber so 12, 13, 14, 15 könnte ich schon locker mitspielen, hat er gesagt.
Okay, nicht schlecht, das weiß ich nicht, da müssen wir nochmal spielen, aber...
Aber weißt du, warum er das gesagt hat? Weil ich habe keinen einzigen Aufschlag gemacht. Wenn er meinen Aufschlag gesehen hätte, dann weiß ich nicht, ob er sich so aus dem Fenster
gesehen hat. Warum? Schon von unten aufschlagen kommt Aufschlag doch immer mehr in Mode.
Ich bin 1,93 Meter groß und mach mich auf 1,60 Errani-Größe klein beim Aufschlag. Ich komme überhaupt nicht in die Streckung. Aber ist egal. Das wollte ich sagen. Das werden wir jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen reinholen. Deine Tischtenniskünste und meine Tenniskünste gehören jetzt zum Advantage-Podcast dazu. Aber ich war schon ein bisschen stolz. So, ich habe ein paar gute Ballwechsel gespielt. Puh, gut. Sehr wichtige schön, Information. Sehr noch wichtiger sind die US Open, aber nur ganz wenig wichtiger, die in Flushing Meadows in Queens in New York heute in der deutschen Nacht zum Dienstag starten, beziehungsweise schon um 17 Uhr deutscher Zeit, also in 8 Minuten geht es los, unter anderem schon mit Alex Zverev. Und wir wollen natürlich noch ein bisschen jetzt die letzten 20, 25 Minuten das Draw durchgehen. Wenn ihr den freien Teil der Folge, beziehungsweise einen Tag nach den Patreons hört, ist bereits der Montag rum. Heute spielen jeweils die unteren Hälften bei den Männern und bei den Damen, die wir noch kurz ein bisschen anreisen werden, der Profis. Und am Dienstag sind dann die oberen Hälfte bei den Männern und Damen dran. Wally, du hast dir ein bisschen was rausgeschrieben. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben. Wir fangen heute mit den Damen an und du hast direkt, was dir direkt ins Auge gefallen ist, das Duell Niemeyer gegen Jastremska. Warum denn?
Ja, du kennst beide ganz gut. Deswegen. Ja, und natürlich, also ich verfolge natürlich Jule Niemeyer extrem und ich will nicht sagen, ich bin Jule Niemeyer Allesfahrer, das stimmt nicht, aber ich verfolge Jule Niemeyer natürlich sehr und deswegen natürlich auch, weil die Anzahl an deutschen Damen im Hauptfeld jetzt nicht unüberschaubar groß ist, habe ich das natürlich direkt mal gemarkert, das Match. Ja, wird natürlich sportlich auch eine Herausforderung.
Kurzer Zwischeneinschub, weil du sagst, Allesfahrer, kennst du die Instagram-Seite Groundhoppers-Memes?
Ist schlimm, dass ich die nicht kenne. Ja, aber.
Es ist wirklich schlimm, weil, also, das muss ich jetzt, ach komm, es ist so egal. Mein ehemaliger Praktikant vom Tennismagazin, einer meiner ehemaligen Praktikanten, ist ein guter Freund geworden und der nennt sich selbst Groundhopper, beziehungsweise Hopperschwein.
Okay.
Und der hat so eine App, ich weiß nicht, wie sie heißt, und also da kannst du dich theoretisch
musst du auch vielleicht nochmal kurz erklären, ne? Also, weil wir sind im Tennis-Podcast Groundhopper.
Achso, ja. Was das ist. Es geht darum, dass du, also der hat als Hobby, es gibt Leute, die sammeln Stadionpunkte und auch Fußballplatzpunkte, wenn man es nicht mehr als Stadion bezeichnen kann. Das war früher ein ganz großes Ding. Es gibt so eine ganz lustige DSF-Reportage aus 99, 2000, wo so 4 Deutsche Groundhopper nach Tschechien fahren und von Freitag bis Sonntag immer alle 4 Stunden sich ein Spiel aussuchen und die richtig noch zur Tanke fahren und eine tschechische Zeitung kaufen und dann gucken, wo im Umkreis von 150 Kilometern an einem Samstag vor 13 Uhr noch ein Spiel der tschechischen dritten Liga stattfindet, weil sie haben noch genau 3 Stunden Zeit, um das Spiel zwischen Liberec und so zu
überbrücken. Ja, also um das abzukürzen, ein Ground ist ein Fußballstadion, kann auch ein Sportplatz sein, wo Spiele stattfinden, und ein Hopper ist halt jemand, der von einem zum anderen fährt und das öfters macht. Ja, so, jetzt kommen wir zurück zu deinem Freund.
Und er macht das und er hat eine App und der hat, keine Ahnung, mehr als 70 Spiele besucht in einem Jahr mindestens und der ist gerade dabei, die Regionalliga Nordost voll zu machen. Das mal nur so halt zum Thema Allesfahrer und so, und der schickt dann immer Selfies, die nennen das Hopperschweine-Selfies, und die dürfen dabei nicht lachen, und dann stehen sie da immer auf irgendeinem Fußballplatz und ich krieg das immer, ich bin anscheinend in dem WhatsApp-Verteiler drin, und ich schicke dann immer nur so, als wenn ich im Stress bin, schicke ich dann immer nur so einen Daumen hoch, weißt du so.
Ein Foto von deinem Laptop, wie du schon wieder einen Text schreibst.
Nee, aber ich freue mich ja für ihn. Ey, wenn man sein Hobby gefunden hat, mach, alles, was hilft, keine Depression zu bekommen im Leben, mach es. Und der feiert es richtig. Der ist auch großer HSV-Fan, deswegen braucht man auch was, um gegen sportliche Depressionen anzukämpfen. Ja, das zu dem Thema. Ich würde das wahrscheinlich auch gerne, ganz heimlich in mir drin, würde ich das gerne auch machen, glaube ich. Ich habe mir viel einfach die Zeit. So, ich würde dann die Regionalliga Südwest voll machen und am Wochenende nach Polen fahren. Vielleicht verknüpfe ich das irgendwann mal mit einem Challenger von dir.
Ja.
Ich wollte eigentlich auch nach Porto, aber wir schweifen ab. US Open. Niemeyer gegen Jastremska. Ihr wisst das natürlich, ich hatte den Dopingfall von Diana Jastremska vor mittlerweile 3 Jahren im Spiegel gecovert mit einer großen Geschichte. Damals offengelegt, was der Grund war, den sie angegeben hatte, um gegen ihre vorläufige Suspendierung und die endgültige Suspendierung vorzugehen, wie das Mittel in ihren Körper gekommen ist. Über den Grund darf ich nicht mehr reden, öffentlich, was nicht bedeutet, dass der Grund nicht stimmt. Aber dementsprechend hat Wolde sich die Partie natürlich rausmarkiert. Ich habe aber persönlich nichts gegen Diana Jastremska. Mir geht es bei Dopingfällen nie um die Person, sondern wenn mir Informationen zugespielt werden oder wenn ich Informationen rausbekomme und ich verifizieren kann, anhand von mindestens 2 Quellen, dass die stimmen, dann benutze ich die für den Anti-Doping-Kampf, weil ich das Thema, wie ihr wisst, wichtig finde. Aber rein sportlich betrachtet, wenn Jule Niemeyer das gewinnt, hat sie eine gute Auslosung.
Naja, danach könnte es ja zum deutschen Duell mit Tamara Korpatsch kommen. Deswegen ist das ja fast schon eine kleine Stichelei, wenn du sagst, das ist eine gute Auslosung.
Im Vergleich zu Jastremska?
Ja, du meinst, wenn man eine gesetzte Spielerin rausnimmt, dann hat man danach etwas leichter, ja.
Richtig.
Aber es kommt ja auch immer auf das sogenannte Matchup an, wie dir die Spielerin liegt. Und das kann dann schon mal weitaus bedeutender sein als die aktuelle Ranglistenposition. Das wäre jetzt meine Sicht dazu. Aber Jule kann alle schlagen.
Team Jule, Daniel Massur. In der Hälfte ist auch Tatjana Maria, die gegen die Argentinierin Solana Sierra spielt. Und genau, das war's. Ich gucke gerade nochmal, aber ich glaube, das war's ja, in der Hälfte, was Deutsche angeht. Favoritin in der unteren Hälfte ganz oben ist Barbora Krejcikova gesetzt, die ich ja bei der Rotenbaum-Folge nochmal besonders gelobt habe, als ich ihre Statistik vorgelesen hatte mit Grand Slam-Siegen im Einzel, Doppel und Mixed. Wir haben Badosa, die relativ zeitnah auf Krejcikova treffen könnte. Wir haben Sakkari, die so eine gute Spielerin ist, außerhalb der Grand Slam-Turniere und bei Grand Slam-Turnieren aber einen Fluch hat und relativ oft früh ausscheidet. Und wer mir da besonders ins Auge fällt in der unteren Hälfte, sind Marta Kostyuk und Elina Svitolina, die beiden Ukrainerinnen, die ich so ein bisschen markiert habe als Spielerinnen, die weit kommen könnten, und diese Spielerinnen, die ich davor genannt habe, dann bis auch Krejcikova auch mehr als ärgern könnten. Stimmst du dazu oder hast du da noch
mehr? Ja, ich wundere mich, dass du jetzt die 2 Gesetzte nicht genannt hast. Weil es natürlich allein schon durch die Satzposition mit zu rechnen in der unteren Hälfte. Aber ich bin ja auch heimlicher Sabalenka-Fan. Deswegen ist das natürlich...
Ich glaube, Sabalenka habe ich hier einfach bei mir rausgelöscht vor lauter Arbeit.
Ja,
natürlich, die ist auch da.
Vielleicht, weil die Flagge nicht da ist.
Vielleicht. Gut, dass du es genannt hast, dafür bist du heute da. Ich hatte hier nur Coco Gauff gegen Barbora Krejcikova stehen. Das ist ja auch noch die untere Hälfte.
Warte. Ah, ja, klar. Ich meine auch die Titelverteidigerin.
Hat in der Pressekonferenz im Übrigen auch gesagt, ich lasse mich hier gar nicht stressen über ein Thema, das ich bereits erreicht habe. Also sie hat gesagt, ich habe diesen Titel gewonnen Und wieso sollte ich mich jetzt als Titelverteidiger stressen über eine Sache, die ich bereits erreicht habe? Okay. Die Denkweise fand ich ganz cool.
Ja, also
sie weiß natürlich auch, dass die genannten vielleicht einen Ticken vorne gerade sind, ja, Sabalenka und Swiatek und auch ihre Landsfrau, die wir so hoch schätzen, auch in der Verlosung ist. Ja. Deine genannte Sabalenka, die habe ich sie nämlich auch, würde im Achtelfinale auf Madison Keys treffen, von der ich eigentlich sportlich nicht mehr so überzeugt bin über die Jahre, die aber bei den US Open natürlich in einem besonderen Fokus steht, von IMG auch gepusht wird und große Plätze bekommen wird und an guten Tagen als Hardhitterin auch immer in der Lage ist, gegen Top-10-Spielerinnen zu gewinnen und mitzuhalten. Und sie ist ja auch immer noch gesetzt, also ist jetzt nicht so, dass sie unter ferner Liefen steht. Das hatte ich mir nämlich notiert, ich habe einfach vergessen zu scrollen. Das noch dazu. Genau. Obere Hälfte bei den Damen. Top gesetzt. Swiatek spielt gegen Lucky.
Ja.
Nee, sag, was wolltest du sagen?
Nee, ich hab nur gesagt, ist natürlich klar. Also um sie kommt man nicht herum. Ja.
Genau, spielt gegen Rakimoma. Die ist als Lucky Loserin ins Feld gerutscht. Dritte Runde könnte Pavlyuchenkova sein. Eine Spielerin, die den Ball so hart beschleunigen kann wie nur ganz wenige, körperlich immer ein bisschen, oder sagen wir mal so, nicht immer an der Leistungsgrenze der physischen Möglichkeiten ist und die seit ein paar Monaten von Benny Ibrahim Sadeh auch unterstützt wird, was dafür sprechen könnte, dass die Schwäche ausgemerzt wird. Wir wissen, dass Benny da viel Wert drauf legt. Es wäre ein Drittrundenduell gegen Swiatek und das würde ich mir sehr gerne ansehen.
Ja, absolut. Wäre Benny auf jeden Fall auch zu wünschen, dass er da lange begleitet. Und dritte Runde gegen Swiatek wäre natürlich schon mal ein Ziel.
Mhm. Und wer in dieser oberen Hälfte auch im Fokus ist, ist Danielle Collins, die ihre letzten US Open spielt, die ja schon Anfang des Jahres angekündigt hat, dass das ja letztes Jahr in der Karriere sein wird und die fantastisches Tennis dieses Jahr gespielt wird und immer wieder die Frage beantworten muss, ob sie ihre Entscheidung dann nochmal überprüfen möchte, was sie mehrmals verneint hat.
Ja, die würde ich auch gerne nochmal gegen Swiatek sehen. Einfach, damit sie sich nochmal ein bisschen reizen.
Ja. Ich mag Collins, also Mir tut es ein bisschen weh, weil sie sagt halt auch immer auf den Pressekonferenzen, was sie denkt. Ich hatte ja auch vor 2-3 Jahren das Privileg, nachdem sie als Frau entschieden hat, darüber zu reden, über Perioden im Sport mal ein bisschen aufzuklären und auch über starke Schmerzen bei Perioden und über Endometriose, das ist eine spezielle Form der Blutung bei Damen, die extrem schmerzhaft ist und auch nicht weggeht, die sie hat. Und war eine der ersten Spielerinnen oder die erste Spielerin, die so ausführlich und offen darüber geredet hat und dafür einstand, über das Thema zu sprechen, über so ein Tabuthema. Deswegen, ich werde sie auf jeden Fall vermissen.
Ja, absolut. Also total, total wichtiges Thema, was auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich gar nicht behandelt wurde und natürlich extrem viel Aufholbedarf noch hat.
Voll. Viertelfinale Collins oder Jessie Pegula. Jessie Pegula spielt gegen Rogers, ihre Landsfrau, die, das hat Ben Rottenberg vorgestern öffentlich gemacht, ihre Karriere beenden wird. Sofort nach den US Open.
Auch extrem viele Amerikanerinnen im Draw, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, wie viele es momentan sind, aber ich habe mal beim Tennismagazin 2019 eine Geschichte gemacht, da waren es mehr als 20 in den Top 200.
Ja, klar. Also jetzt, wo du sagst Top 200, ich meine, es kommen natürlich auch die ein oder andere Wildcard natürlich, ja, natürlich. In die Auslosung rein. Aber trotzdem, wenn man das Draw halt sich mal anschaut, haben die da halt schon viele Spielerinnen am Start.
Fragezeichen im unteren Teil der oberen Hälfte bei den Damen steht hinter Elena Rybakina, die dieses Jahr immer mal wieder Probleme hatte mit ihrem Körper, sich jetzt auch von ihrem langjährigen Trainer getrennt hat. Das kam ein bisschen überraschend, mit dem sie auch den Wimbledon-Titel gefeiert hat und sich etabliert hat in der absoluten Weltspitze. Und Jasmin Paolini sind da die beiden topgesetzten Spielerinnen. Bei Jasmin Paolini warte ich eigentlich immer nur darauf, dass jetzt mal ihre Leistungsfähigkeit nach unten geht, also dass sie mal Ausreißer nach unten hat und sie mich eigentlich von Woche zu Woche und Quartal zu Quartal eines Besseren belehrt mit der Konstanz.
Ja, ja, jetzt wird jetzt schon an 5 gesetzt, ja, ist Wahnsinn. Ja. Also da hat sie auch einiges getan. Wenn man halt die Ergebnisse jetzt der letzten Zeit mit früher vergleicht, das ist ja einfach eine komplett andere Spielerin. Verrückt.
Voll. Abschließend bei den Damen, wen wir jetzt noch vergessen haben aus deutscher Sicht, ist Eva Lys, ja, die es wieder mal geschafft hat,
Glückwunsch zur
durch
Quali,
die Qualifikation, ja, zu rennen. Und die Ergebnisse, einen Satz hat sie abgegeben gegen die Australierin Galecki. Da hat sie aber den dritten dann auch 6-1 gewonnen. Ansonsten, sie war 9 gesetzt in der Quali, 6-2, 7-6 gegen Gabriela Knutsson. Dann der Dreisatzsieg, den ich eben gerade erwähnt habe, und dann gegen die ebenfalls gesetzte an 31, Yuriko Miyazaki, 6-1, 6-2. Zack, bum, bum. Und das wird ihr Auftrieb geben. Sie spielt gegen Buskova, eine schwierige Aufgabe. Als ungesetzte Spielerin, als Qualifikantin, ist die Wahrscheinlichkeit sowieso sehr niedrig, dass man eine einfache Aufgabe bekommt,
ja,
in der ersten Runde.
Also,
gibt's schlimmer, genau,
ja,
hätte schlimmer kommen können.
Vor allem in der Form, also, ja.
Aber losgelöst von den US Open, geht es jetzt im letzten Quartal von 2024, glaube ich, für sie darum, den Sprung zu schaffen, dass sie keine Qualifikation mehr spielen muss. Weil sie hat jetzt schon mehrmals gezeigt, dass sie diese Qualifikation überstehen kann. Aber die kosten natürlich auch Kraft und emotionale Kraft. Ich glaube, sie ist auch jemand, der sehr viel immer in ein Match und in eine Vorbereitung reinsteckt, auch emotional in der Vorbereitung. Ich sehe das, wie sie immer auch bei vor 2 Jahren, als sie sich das erste Mal qualifiziert hat bei den Australian Open, ist das schon 2 Jahre her, 2023 war ich das letzte Mal da, genau, also 1,5 Jahre, da hatte sie sich das erste Mal fürs Hauptfeld qualifiziert und da war sie nach der Qualifikation auch emotional schon so dabei, dass dann auch ein bisschen die emotionalen Kräfte ausgegangen sind und da hat sie jetzt ja schon Erfahrung gesammelt, das wird sie bestimmt jetzt auch besser machen, aber ist natürlich, also das ist jetzt keine, das wird euch jetzt nicht schockieren, dass es natürlich besser ist, wenn man erst in der ersten Hauptrunde einsteigt. Sowohl physisch als auch emotional. Und das ist, glaube ich, das
Ziel.
Und
finanziell ist auch besser.
Ja, zum Plan. Definitiv für die Familie, die ja auch stark involviert ist.
Ja, schon verrückt hier, wenn du hier US Open Draw aufrufst, auf der offiziellen Seite, kommen direkt über den Runden steht das Preisgeld. Und wenn du jetzt tennisfremd bist und siehst halt erste Runde $100.000 und dann zurückblickst auf Olympia, musst du ja schon sagen, okay, ist schon viel Geld im Tennis. Weil 128 Spielerinnen, 128 Spieler auf der anderen Seite, direkt mal 100.000, wenn du jetzt bei Leichtathletik oder so bist oder in anderen Disziplinen, dass da mal um die 100 Spieler den Betrag bekommen, da muss schon viel passieren. Das aber jetzt ist mir einfach nur so aufgefallen, weil jetzt auch nicht, sollte jetzt auch kein Thema für die Folge werden, aber wir haben auch über Olympia gesprochen und da einfach nur so zur Einordnung, was das eigentlich dann doch für Summen sind, ja.
Definitiv. Rossmann hat übrigens angekündigt, bei den nächsten Olympischen Spielen an deutsche Siegerinnen und Medaillengewinner extra Prämien auszuzahlen in derselben Höhe wie die deutsche Sporthilfe, die ja momentan für einen Olympiasieg 20.000 Euro ausschüttet. Das mal nur so gerade, habe ich vor ein paar Tagen gelesen.
Okay.
Aber also natürlich kann man nicht vergleichen mit Profitennis und auch meine Freunde sind immer geschockt, wenn ich ihnen die Zahlen sage. Also ich sage immer so als Bauernweisheit, erkläre ich ihnen halt immer. Das habe ich zum Beispiel auch erklärt, als ein paar Fußballjungs mich gefragt haben, wer du bist, ob du davon leben kannst und so. Dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich denen halt so ein bisschen erklärt, dass diese Bauernweisheit im Profitennis ja immer eigentlich ist, wenn du es schaffst, dich für die Hauptfelder bei den Grand Slams zu qualifizieren, also rund um Platz 115 bist, dass du dann mit den Preisgeldern der ersten Runde eigentlich dein Jahr finanzieren kannst, im Sinne von Reisen, Trainer. Also wenn du jetzt nicht auf dem höchsten Standard lebst, dann kannst du das durchaus finanzieren und dann bleibt auch noch was übrig, um deinen Kühlschrank zu füllen. So. Mhm. Und das muss einfach das Ziel von Evelich sein. Aber die Zahlen schockieren schon immer ein bisschen, ja. Mich nicht mehr jetzt nach 7 Jahren im Profitennis. Das nimmt man so hin dann einfach, ne?
Ja, das ist normal. Aber ja, weil du es ansprichst, ich glaube auch, dass die Grand Slam-Quali immer ein ziemlich guter Gradmesser ist, ob du mittelfristig auch in die ersten 100 gehörst, finde ich, weil die Spieler, die sich regelmäßig bei den Grand Slam-Qualis qualifizieren, haben einfach eine ungeheure Qualität, weil bei den Turnieren ist jeder ready, jeder hat Bock zu spielen, jeder ist top vorbereitet, jeder kämpft bis zum letzten Punkt.
Ich liebe die Emotionen in Qualis.
Ja, klar. Und du musst auf der anderen Seite natürlich niemanden schlagen, der unter den ersten 100 platziert ist, aber auf der anderen Seite kann auch jeder jeden schlagen. Ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig Nummer 1, 2, 3 und bis runter bis 8 oder noch weiter der Setzliste bei den Qualis qualifizieren, sondern es ist sehr oft, dass im Qualifinale halt zwei Ungesetzte gegeneinander spielen. Und wenn du es dann trotzdem schaffst, dich regelmäßig oder mehrmals zu qualifizieren und da halt als einer der richtig harten Brocken zu gelten, ich finde, das sind immer die Spieler, die dann auf kurz oder lang auch in die ersten 100 kommen oder wiederkommen, weil die Qualität einfach da ist. Und weil du es halt gesagt hattest, dass bei Eva das Ziel sein sollte, wird auch wahrscheinlich ihr Ziel sein, diese Qualis nicht mehr spielen zu müssen. Und ist einfach mein Eindruck, wenn du da öfters durchgehst und eine gute Quote hast beim Qualifizieren, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Grundstein für das, was kommt.
Definitiv. Wir kommen zum Abschluss dieses Podcasts zu der Auslosung der Herren im Einzel. Die starten ebenfalls heute mit der unteren Hälfte, also werden schon die erste Runde gespielt haben. Wenn einige von euch das hören, mitten in der unteren Hälfte an 4 gesetzt, ist Alexander Zverev, Deutschlands bester Tennisspieler seit vielen, vielen Jahren, der sich nicht beschweren wird über seine Auslosung, hätte eigentlich gegen Emil Ruusuvuori spielen sollen, hat jetzt Maxi Matera als Lucky Loser zugelost bekommen. Eine Partie, die jetzt gerade startet schon.
Ja, weiß ich nicht, ob er sich nicht beschwert, weil also ich muss schauen.
Ich meinte tatsächlich den Status davor. Ich wollte nicht despektierlich gegenüber Maxi sein. Aber ich meinte jetzt eher auch Richtung Viertelfinale und so im Vergleich zu der anderen Hälfte. So habe ich es gemeint.
Ach so, ja, okay. Ja. Weil ich weiß nicht, ein Lucky Loser, der schon 3 Matches hatte, jetzt nochmal frischen Wind bekommt, dadurch, dass er wieder im Hauptfeld ist. Einer, der schon sehr, sehr oft im Hauptfeld war. Da sage ich jetzt auch keine Angst mehr vor hat, vor solchen Matches, auch schon lange unter den ersten 100 geweilt hat. Dann auch noch Linkshänder, erste Runde. Also das ist jetzt keine so große keine gute Auslosung, sage ich mal, für Sascha. Und ja, da muss man eigentlich schon das Popcorn griffbereit halten bei dem Match.
Ich weiß, dass du eine sehr hohe Meinung von Maxi Matera hast und natürlich hast du vollkommen recht in dem Sinne auch, dass ein eventuell angeschlagener Ruusuvuori, wenn er trotzdem gespielt hätte, dann leichter zu besiegen gewesen wäre als ein Maxi Matera, der gar nichts zu verlieren hat. Ich sag trotzdem keine Chance, weil Sascha die letzten Monate und Jahre auch gezeigt hat, dass er keine Startschwierigkeiten mehr hat bei Grand Slam Turnieren und als Infos kann ich auch nochmal geben, dass er zwar sein Husten noch nicht losgeworden ist, also er hat seit 4 Wochen einen Husten, hat er gesagt, den er nicht losbekommt, aber ihm geht es viel besser. Er hat keine Probleme mehr nach Matches, er konnte jetzt auch bei seinen guten Leistungen in Cincinnati, als er im Halbfinale gegen Jannik Sinner verloren hat, in dem Match, das wir auch schon besprochen haben, sehr gut sich wieder erholen. Er hat Jess Green wieder in seinem Team, bei dem Namen wird es bei dem einen oder anderen klingeln. Es war der Fitnesstrainer, der ihn aufgebaut hat zwischen 16 und 20. Der Italiener, der ihn dieses Jahr begleitet hat, ist aus gesundheitlichen Gründen vorerst raus Und er hat im Interview mit Sky und Sport Deutschland, die sich ja, die beide die Rechte haben, das mal nur kurz am Rande, die US Open sind auf Sport Deutschland zu sehen, mit einem Turnierpass, den ihr erwerben müsst für 20 Euro bis zu einem gewissen Datum, das glaube ich abgelaufen ist, und 25 Euro ab dem Zeitpunkt, wo das Turnier läuft. Und Sky hat sich eine Sublizenz gesichert. Bedeutet Sublizenz, dass sie die Rechte eingekauft haben von dem Hauptrechteinhaber, in dem Fall Sport Deutschland. Und deshalb darf Sky Deutschland ebenfalls die US Open schauen. Das heißt, jeder, der ein Sky-Abo hat oder Sky Go hat, kann die US Open verfolgen. Und die machen Interviews zum Beispiel mit Alex Zverev dann zusammen, wenn nicht genügend Zeit besteht, zwei Interviews zu machen. Und da haben sie beide zeitgleich das Interview geführt. Und in diesem Interview, um wieder zurückzukommen zum Thema, hat er das erklärt, dass er aus gesundheitlichen Gründen momentan nicht dabei ist und dass er sehr dankbar ist, dass Jess Green zur Verfügung steht. Wally, dritte Runde wäre, um mal wieder unseren
lange nicht erwähnt.
Ich wollte Streak sagen als englischer Begriff, aber wir bemühen uns beide, möglichst wenig englische Begriffe zu benutzen. Impeachy Pericard wäre eine dritte Runde. Und da würde ich dann das Popcorn rausholen.
Nee, aber das sehe ich jetzt noch nicht. Dafür ist die Sektion einfach zu gut bestückt mit Spielern sehr, sehr hoher Qualität, auch so gute Allrounder, die alle wirklich sehr, sehr gut spielen können. Da sehe ich den Franzosen nicht in Runde 3.
Glaubst du, dass er gegen Echeverry schon direkt verliert?
Boah, es kann absolut, also es kann definitiv passieren. Deswegen Runde 3 wär schon heftig. Da kann sich aber jeder durchsetzen, wobei natürlich Cirundolo als Gesetzter einfach übers Jahr gesehen auch seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Deswegen würde ich da eigentlich auf ihn setzen, dass er da am wahrscheinlichsten in die dritte Runde geht. Aber kann viel passieren.
Genau, realistische Einschätzung von Daniel. Wenn man mal auf Sascha nochmal genau schaut, dritte Runde wäre dann eher Cirundolo. Achtelfinale laut Setzung wäre Holger Rune, der in der ersten Runde aber gegen Brandon Nakashima spielt, eines der Top-Talente der Amerikaner, der sehr, sehr gut auf Hartplatz spielen kann. Opelka, der sein Comeback gefeiert hat, spielt in der ersten Runde dort gegen Lorenzo Musetti. Musetti vielleicht, wenn er Opelka übersteht, wenn er die Aufschlagleistung übersteht, vielleicht sogar der formstärkere Spieler für ein Achtelfinale.
Würde sich auch freuen, der Musetti. Das dritte Mal jetzt ja, gegen so einen Aufschlagriesen. Ne? Ja. Ich meine, hat er zweimal gegen Pecci schon gewonnen, aber naja, freut sich keiner über so ein Los.
Definitiv nicht. Und Taylor Fritz und Kaspar Ruth sind in der unteren Hälfte, im oberen Teil der unteren Hälfte, die top gesetzten Viertelfinale von Zverev wäre dann gegen Rüth oder Taylor Fritz, wobei Kaspar Rüth auf Hartplatz in der zweiten Runde theoretisch gegen Gael Monfils oder Thiago Schwarzmann treffen könnte. Thiago Schwarzmann wird seine Karriere beenden, hat sich durch die Quali gekämpft und groß gejubelt, ziehe ich auch nochmal meinen Hut davor, kann sich so nochmal einen schönen Abschluss schaffen, hat ja keine Wildcard bekommen, anders als Dominic Thien, über den wir gerade nochmal reden, das wäre auch eine Frechheit gewesen als US Open Sieger, wenn der keine bekommen hätte. Gael Monfils hat ja Carlos Alcaraz geschlagen und Gael Monfils ist jetzt mit 39 zwar immer noch schnell, aber ich glaube nicht mehr physisch in der Lage, so 4-5 Grand Slam Matches auf dem Niveau abzuliefern, aber so in der ersten und in der zweiten Runde kann er gegen Kaspar Ruud auf Hartplatz dennoch Schaden anrichten. Das werde ich mir auch angucken. Also es ist nicht gesagt, dass Kaspar Ruud der Viertelfinalgegner in einem möglichen Viertelfinale mit Alexander Zverev Gegner sein würde. Ich sage dann eher Taylor Fritz natürlich mit dem Heimvorteil.
Ja.
Ist für ihn ja auch der Jahreshöhepunkt.
Ja, in der Sektion natürlich auch Dominik Stricker, letzte 16 gespielt. Sehr interessant. War verletzt, hat noch nicht so viele Turniere gespielt, noch nicht ganz so die Form aufbauen können. Also letzte 16
wäre so schade.
unfassbar, aber ich glaube, also jede Runde wäre gut.
Hast aber, du nachgeschaut, wie weit er runterfallen würde?
Nee, das habe ich jetzt nicht geschaut, aber bestimmt es tut, mehr glaube als ich schon 20 weh. Plätze.
Ja. In dieser unteren Hälfte geht das ganz schön zur Sache, Wolli. Bevor wir über das reden, ganz kurz, André Rublev ist an 6 gesetzt und ihr könnt euch vielleicht noch alle erinnern, dass wir vor ein paar Wochen über André Rublev gesprochen haben und seine Ausraster auf dem Platz, die ja wirklich ins Lächerliche gegangen sind, so krass, wie er sich da selbst beleidigt und auch teilweise selbst geschlagen hat und wir ja nur mutmaßen konnten und gesagt haben, da kann ja irgendwas eigentlich nicht stimmen. Und er hat tatsächlich auf einer Pressekonferenz vor kurzem zugegeben, darauf angesprochen, dass er jetzt wieder besser Tennis spielt, dass es mit seinem Kopf zu tun hatte, dass er mit Depressionen zu tun hatte und dass er das jetzt endlich für sich so ein bisschen klären konnte. Und er hat dann auch gesagt, sobald seit es mir besser geht, was für eine Überraschung, spiele ich auch wieder besseres Tennis. Und da bleibt natürlich nur zu hoffen, dass er die mentalen Probleme in den Griff bekommt und sich da vielleicht auch Hilfe gesucht hat und Wege für sich findet. Ich weiß es ja auch, dass man Wege finden muss, wenn es einem da nicht so gut geht. Und wenn er das übertragen kann in eine gute sportliche Leistung, dann ist er auf jeden Fall konkurrenzfähig, hat aber wahnsinnige Konkurrenz in diesem Viertel, ja. Also da schwirrt Grigor Dimitrov rum, aber vor allem natürlich Novak Djokovic als an 2 gesetzter, der in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er weiter noch Hunger hat. Gucken, ob er den Worten auch Taten folgen lässt. Spielt gegen Radu Albot in der ersten Runde. Ein Zweitrundenduell wäre gegen Jan-Lennard Struff, wenn der gegen Laszlo Cier gewinnt. Und wieder mal eine semi-gute Auslosung für Jan-Lennard Struff, der sich auch nicht gefreut haben wird, dass bereits Djokovic in Runde 2 warten wird. Gewinnt er gegen Cier?
Ja, würde ich ihm immer geben. Also da würde ich immer mit Struffi gehen, auf jeden Fall. Das glaube ich schon.
Mhm. Warum ich dieses Viertel aber so angepriesen habe, ist, weil es da ganz schön zur Sache geht. Wir haben, wenn man nicht viel weiter guckt, Francis Tiafoe an 20 gesetzt, spielt gegen Alexander Kovacevic, einen Landsmann. Ein Zweitrundenduell könnte gegen Dominik Köpfer sein, der gegen Alexander Schewtschenko spielt. Und in dieser Sektion ist auch noch Ben Shelton, der Dominic Thiem spielt, heute, seinem wohlmöglich letzten Grand Slam Match. Er beendet ja seine Karriere am Ende des Jahres. Er hat eine Wildcard bekommen als US Open Sieger von 2020. Gebe ich ihm jetzt natürlich nicht.
Meinst du eigentlich, der Shelton legt dann den Hörer auf, wenn er die Karriere beendet?
Auf keinen Fall, das wäre ja so respektlos.
Ach, da ist respektlos, sonst nicht, ne? Sonst ist okay. Ist ja nur ein Match, kannst du den Hörer auflegen, aber bei ja, Team ja, würde das schon nicht machen. Also.
Nein, spätestens sein Agent wird ihm, glaube ich, sagen, dass er im Fall eines Sieges die Bühne lassen soll für Dominic Thiem. Das traue ich ihm schon zu. Ich gebe Dominic Thiem vielleicht einen Satz, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ein Drittrundenduell zwischen Ben Shelton und Francis Tiafoe anstehen könnte und der Gewinner im Achtelfinale gegen Novak Djokovic spielt. Und das sind schon krasse Sachen. Shelton hat Halbfinale zu verteidigen. Tiafoe war vor 2 Jahren im Halbfinale. Und
Shelton Halbfinale.
Rublev wäre.
Ach so, ja.
Und genau, Shelton war letztes Jahr im Halbfinale und Tiafoe davor in dem Jahr im Halbfinale. Und Rublev wäre dann ein möglicher Viertelfinalgegner von Novak Djokovic, wenn er denn einen dieser beiden Amerikaner in Schach halten kann. Aber dieses Match mit dem amerikanischen Publikum, da kannst du dir ja vorstellen, was los wäre, ne?
Das ist sicherlich nicht der kleinste Platz.
Nee, natürlich nicht. Das wird safe Center Court. Und da gibt es ja auch noch die Vorgeschichte. Also wenn man mal sagen würde, dass Ben Shelton gegen Tiafoe gewinnen würde, was ja auch nicht sicher ist. Das ist ein absolutes 50-50-Match.
Total.
Je nachdem, wie gut und konstant auch die beiden aufschlagen oder wer da besser aufschlägt, vor allem Shelton ist noch mal ein bisschen mehr von seinem Aufschlag, glaube ich, abhängig in so einem Duell. Aber da gab es ja die Vorgeschichte letztes Jahr, weil, wie du schon gesagt hast, Shelton immer so jubelt mit dem auflegenden Hörer Und er hat ja großen Widerstand geleistet gegen Djokovic und war wohl auch aus Djokovics Sicht von der Körpersprache und von den Gesten nicht so fair. Und Djokovic hat dann sich dazu entschieden, nach dem Sieg die Geste zu adaptieren und hat das auch so gemacht. Das fand Shelton da nicht so geil. Da gibt's auch immer mal wieder, wird mir so ein Insta-Reel in meine Timeline gespielt. Das hat der ein oder andere von euch, die ein oder andere von euch bestimmt auch schon mal gesehen.
Ja, aber das braucht's doch, oder? Also es muss ja nicht immer direkt böse sein. Man kann sich voll. Danach auch eine Woche später irgendwie sagen, ey, alles gut. Aber ja, so ein bisschen Würze im Match und solche Sachen, das ist doch Spielerei. Und das macht das Ganze doch interessant. Ist entertaining und deswegen alles gut, würde ich sagen.
Klar. Genau, also egal wer von den beiden, also erstmal muss ich sagen, Dominik Köpfer, wenn er keine Schmerzen hat und sein Fuß stabil ist und seine Schulter stabil ist auf Hartplatz bei ihm zu Hause in Amerika, hat er auch schon tolle US Open gespielt, hat er damals auch seinen Durchbruch da geschafft. Schauen wir mal, wenn er Schewtschenko übersteht, wird Tiafoe auch erstmal einen Kampf liefern. Und dann gucken wir mal weiter. Aber so ein amerikanisches Duell gegen Djokovic würde ich gerne sehen. Und Viertelfinale könnte dann gegen Rublev laufen. Und dann würden wir zum Abschluss, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, möchtest du noch was zu Dominic Thiem sagen? Abschließende empathische Worte?
Ach nee, dem habe ich schon einiges gewidmet in den vorangegangenen Folgen. Aber was mir bei Rublev auch noch eingefallen ist zum Thema mentale Gesundheit, der hat ja auch eine eigene Bekleidungsmarke gegründet. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder danach. Heißt auch irgendwie Rublo oder so. Das ist auch so ein schwarzer Vogel. Ich will nicht sagen eine Krähe, das Logo. Das trägt er natürlich auch selber. Und in einer Vorschau auf Social Media habe ich auch so da reingedeutet, dass das auch irgendwie, ja, nicht, also ein bisschen nicht auf Depressionen anspielt, aber so kleine Hinweise darauf gibt, weil das Logo.
Du meinst die Krähe, die schwarze Krähe?
Ja. Die steigt so aus einer dunklen, Zeit oder dunklen Phase irgendwie auf. Ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenbekomme, aber gehen Himmel empor so. Und ja, das war halt einfach so eine Vorschau auf die Bekleidungsmarke, aber dieses ganze Setup und wie das Ganze aufgezogen wurde, hat mich schon irgendwie daran erinnert, dass das so Hinweise in die Richtung geben könnte. Deswegen überrascht mich das nicht, sondern ich hatte das fast schon so als Bekanntmachung damals gesehen.
Klasse Hinweis, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch nicht. Deswegen cool, dass du es gesagt hast. Dann kommen wir zum Abschluss zur oberen Hälfte bei den Herren. Ich scroll gerade auch nochmal. Wir haben uns natürlich vorbereitet. Obere Hälfte wird Jannik Sinner als topgesetzter Spieler sein erstes Spiel nach dem Dopingfall machen gegen einen Amerikaner. Mackenzie McDonald kennt man natürlich auch in der Tennisszene. Wird ein großer Platz sein, höchstwahrscheinlich Center Court. Und wie glaubst du, bisschen Glaskugel natürlich dabei, aber glaubst du, dass es Pfiffe geben wird vom amerikanischen Publikum oder glaubst du, dass da alles
gar nicht.
Ganz normal
ablaufen sind beim Tennis.
Gar nichts passieren?
Nein. Das glaube ich überhaupt nicht.
Okay.
Ja, natürlich, in der oberen Hälfte ist natürlich Carlos Alcaraz. Weiß nicht, hast du seine Statements von der PK, hast du die mitbekommen?
Ja, ich habe sie gelesen, aber ich habe sie nicht aufgeschrieben und ich sehe mich nicht in der Lage, ihn jetzt zu zitieren aus dem Stegreif.
Nee, muss doch nicht, aber er hat sich eigentlich relativ neutral dazu geäußert, ist ja auch total schwierig in seiner Situation, dazu was zu sagen. Bei mir wurde dann bei Social Media, ich weiß gar nicht auf welchen Kanälen, das dann aber immer wieder in die Timeline gespült, so nach dem Motto, ja, hieran sieht man, dass die keine Freunde sind, total, ja, wie soll ich sagen, problematische Aussagen
nicht. Worauf willst du hinaus, weil das ja Quatsch, würdest du sagen jetzt eigentlich, wenn ich sowas gesagt hätte?
Nee, ich wollte nur fragen, wie du die Aussagen, du bist da ja in dem Medienspiel mehr drin, ob du das auch so aufgefasst hast, weil mir das so immer untergejubelt wurde in meinen Social Media
Accounts. Nee, das sind ja zwei verschiedene Ebenen. Also zum einen
Er hätte ihn mehr stärken müssen, so. Und ich fand die Aussagen aber total neutral und ich finde es total schwierig, an seiner Stelle dazu was zu sagen. Deswegen habe ich das gar nicht so gelesen, als wenn er da irgendwie...
Null.
Ja, ja, okay,
also,
dann sind wir da auf der gleichen Seite.
Um das abzukürzen, Andy Murray hat es vor 2-3 Tagen getwittert, hat gesagt, Tennis-Twitter is going absolute ballistic in these days. Was er damit sagen wollte, ist, die Tennis-Fans auf Twitter drehen komplett am Rad. Es wird gerade jede Meinung und zu dem Sinnerfall von Djokovic-Fans, von Nadal-Fans, von Federer-Fans, von Alcaraz-Fans irgendwie hin und her gedreht. Deswegen sind Fakten auch so wichtig. Deswegen haben wir uns ja auch so viel Zeit gelassen mit der Folge mit Edmund Willison. Ich habe erstmal in Ruhe für die Zeit mit recherchiert, dann habe ich in Ruhe so ein FAQ gemacht. Ich hätte deutlich mehr veröffentlichen können, aber ohne das Gewissen zu haben, dass ich da auch hundertprozentig richtig liege. Und dann wird ja auch alles immer irgendwie benutzt und gedeutet von diesen Fans. Ja, und du kannst als Spieler eigentlich ja nur verlieren, wenn du dich äußerst, aber seid euch mal sicher, dass die absoluten Topspieler ihre Antwort vorher mit ihren Agenten abgesprochen haben und dass Carlos Alcaraz weder ihn stärken wird, noch ihn in die Tonne kloppen wird, weil das schlecht fürs Image wäre. Und die Antwort war so, aus meiner Sicht journalistisch, so nichtssagend und trotzdem wird es benutzt, um irgendwas anzudeuten. So eigentlich musst du es machen wie Alexander Zverev, der ja auch in seiner Rolle als Players Council im deutschsprachigen Interview, TV-Interview, dazu befragt worden, er gesagt hat, er wird sich im Council was dazu anhören, aber er hat keine eigene Meinung dazu. Und er wird sicher eine Meinung dazu haben, aber es ist sehr professionell aus seiner Sicht, muss man ihn auch mal loben, da nichts zu sagen, wenn er sich nicht intensiv mit dem Fall beschäftigt hat, weil dann kommen nur Binsenweisheiten raus und dann passieren Fehler und dann bist du halt auch angreifbar. Das dazu.
Ja, ja, voll.
Und du bist ja auch sonst jemand, der eigentlich diese ganzen Kommentarspalten und Fanmeinungen ignoriert und das sollte man auch. Also ich wurde jetzt auch, guck mal, ich habe mich jetzt gerade versucht, selbst dafür zu loben, dass ich wenig gemacht habe und versucht habe, sauber zu arbeiten, was bei dem Thema trotzdem nicht vor kleinen Ungenauigkeiten vielleicht schützt. In dieser 2-Stunden-Folge habe ich mich auch mehrmals korrigiert und so weiter. Das ist auch nicht schlimm bei dem Thema. Ja, es ist einfach so höchst kompliziert und ich werde trotzdem auf Twitter jetzt auch Menschen und so auch bei der Diskussion mit Roddick beschimpft von Fans. Es gibt ganz viele Sinner-Fan-Accounts, die wünschen mir nur Schlechtes momentan und da wird es halt persönlich, aber das musst du auch irgendwie einordnen können als Journalist. Umso schöner sind viele Kommentare übrigens auf der Advantage-Unterstrich-Seite. Wir haben in den DMs einiges bekommen und auch viel Lob und dankende Worte von Leuten, die sich bedankt haben jetzt schon für die Folge und dass ich darüber berichtet habe und dass ich weitermachen soll. Deswegen auch danke dafür. Lustige Überleitung, Runde 3 wäre übrigens Jannik Sinner gegen Nicolas Jarry. Oder wie ich sagen würde, Kontaminierung gegen Kontaminierung, ne?
Das ist böse.
Ja, ich darf auch immer böse sein. Nicolas Jarry hatte ja selbst seinen mutmaßlichen Dopingfall, beziehungsweise wurde positiv getestet und hat das mit kontaminiertem Fleisch erklärt. Er hat allerdings eine Strafe absitzen müssen. Ich habe es jetzt nicht vorliegen. Ich glaube, es waren 11 oder 13 Monate. Und er musste sich auch ohne Wildcards und Hilfen wieder hochspielen.
Ja, unfassbar.
In die erweiterte Welt.
Also wie hoch dann auch deine Qualität sein muss, dann ja wieder da in den Setzplatz sich reinzuspielen, ist schon verrückt.
Und wie stark der Körper auch sein muss. Aber du hast recht. Schüttel ruhig den Kopf, ist in Ordnung.
Nee, das sind also die Aussagen kommen ja von dir. Ich kann die nur so, ich lasse die so stehen, was soll ich da sagen?
Ich glaube, Edmund hat gestern sehr deutlich gemacht, dass die physische Komponente im Tennis eine viel zu kleine Rolle spielt in den Berichterstattungen und auch in den Expertenberichten, dass sich das Narrativ da ändern muss. Und da traue ich mich dann auch mal sowas zu sagen. Ich habe hier noch stehen bei meinen Notizen Arthur Fiel, eventuell Durchbruch bei Grand Slam, Achtelfinale. Der sieht ganz spannend aus in dieser Auslosung. Ich gucke hier gerade nochmal, hat eine amerikanische Wildcard in der ersten Runde, der mir gar nichts sagt.
Ja, sehr, sehr guter Junior gewesen. Auch sehr, sehr gute Ergebnisse jetzt schon auf der Challenger-Tour mit seinen jungen Jahren.
Dann erstmal abwarten, wie der mit amerikanischem Publikum spielt.
Ja, nee, also ich glaube nicht, es ist schwierig. Ich meine, Fies ist für mich einer der Top-Spieler, die, wenn sie sich noch ein bisschen entwickeln, auch Richtung Top 10 gehen können oder werden. Mhm. Von Anlagen alles da. Und kann mir schon vorstellen, dass das noch ein Tick zu hoch ist, aber grundsätzlich liegt das daran, dass dein Gegner noch nicht so alt ist, dass du noch nicht so viel von ihm gehört hast. Aber der wird in den nächsten Jahren sicherlich hier und da gute Ergebnisse erzielen und auch auf sich aufmerksam machen.
Dann merken wir uns jetzt alle zusammen den Namen. Und dann bleibe ich dabei, dass Arthur Fiel zusammen mit Tommy Paul dann ausmachen, wer im Achtelfinale gegen Jannik Sinner spielen könnte. Vorausgesetzt, dass Tommy Paul in der ersten Runde Lorenzo Sonego schlägt, der ja gerade mit dem Selbstbewusstsein des Turniersiegs in Winston-Salem nach New York angereist ist. Direkt darunter ist eines der interessantesten Erstrunden-Matches Stefanos Tsitsipas gegen Thanasi Kokkinakis. Kokkinakis ja auch mit griechischen Wurzeln in Australien aufgewachsen. Bei Stefanos Tsitsipas ist interessanterweise zu sagen, dass das erste Grand Slam-Turnier ist, bei dem nicht sein Vater die Trainerrolle übernimmt, sondern jetzt momentan temporär der griechische Davis Cup-Kapitän, dessen Namen ich euch entspare, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Der stand jetzt auch mit auf dem Platz. Die Tsitsipas enger verfolgen, kennen ja die komplizierte Trainer-Spieler-Vater-Sohn-Rolle mit seinem Vater. Da gab es zuletzt wieder Aussetzer vom Vater und dann auch ein ziemlich krasses öffentliches Statement in einem, ich weiß gar nicht, ob es ein TV-Interview war, ich glaube schon, wo Tsitsipas selbst öffentlich gegen seinen Vater auch ganz deutlich Kritik geübt hat. Die sind jetzt erstmal auf Pause. Auch mal schauen, ob er jetzt besser spielt und so weiter, aber Tsitsipas ist natürlich Favorit. Könnte dann in Runde 3 schon auf Felix Auger-Aliassime treffen und Daniel Medvedev ist der Top-Gesetzte dort unten. Ein mögliches Viertelfinale wäre Jannik Sinner gegen Daniel Medvedev, der sich ja selbst als Hartplatz-Spezialist bezeichnet und bei dem ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass er entweder ganz oder gar nicht macht. Also entweder er kommt ins Rollen, dann ist er ein Mitfavorit sogar auf den Titel oder es klappt nicht so viel. Aber ich glaube, US Open wird er sich nochmal energetisch auch in entsprechende Verfassung bringen. Spielt gegen Dusan Lajovic. Und ja, Carlos Alcaraz hast du angesprochen, im unteren Teil der oberen Hälfte. Da wäre ein Zweitrundenduell gegen Denis Shapovalov. Ja. Shapovalov spielt auch einen besseren Ball seit ein paar Wochen, aber klappt natürlich nicht gut genug, glaube ich.
Ja, wenn er sich nicht selber rausnimmt mit Beleidigungen von Zuschauern, dann...
Ja, ist vor 3 Wochen disqualifiziert worden. Das haben wir vorhin aus Längengründen rausgelassen, ne?
Ja, das hat es nicht in die Sendung geschafft. Aber natürlich in Topform eigentlich ein Spieler, der Richtung erste 10 gehen kann. Aber es ist halt so viel einfach auch Formsache. Grundsätzlich sehe ich in der Sektion halt natürlich durch den Heimvorteil Sepp Korda noch vorne, der Washington gewonnen hat. Und
Schulterprobleme endlich überwunden. Genau. Alejandro Tabilo ist da auch noch. Ja, also wenn man mal auf Alcaraz guckt, wäre dritte Runde theoretisch gegen Jake Draper. Achtelfinale könnte Korda oder Alejandro Tabilo sein. Da bin ich bei dir, dass es eher Sebastian Korda ist. Und Viertelfinale laut Setzung Hubert Hurkacz, der aber selbst, glaube ich, sich nicht so richtig sicher ist, ob er fit ist oder nicht, den Verletzungsprobleme immer so ein bisschen begleiten. Und dann hast du Matteo Arnaldi, den ich ja ganz gut finde, Karen Khachanov und Alex de Minaur. Aber das, ohne diesen Spielern zu nahe zu treten, riecht für mich nach Durchmarsch ins Halbfinale für Carlos Alcaraz, der im Training aber umgeknickt ist. Weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Nee, habe ich nicht.
Es gibt so einen Clip, der ist vor 2 Tagen im Training umgeklippt, aber ich habe versucht, Infos rauszubekommen und habe von einem spanischen Kollegen von der Marca leichte Entwarnung bekommen, aber der hat diese Info auch nur aus zweiter Hand. Dementsprechend habt ihr jetzt mal gehört, aber vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber wenn er da getaped wird und er keine Probleme hat, dann könnte es zum Halbfinale kommen zwischen Sinner und Carlos Alcaraz. Ja, damit wären wir durch.
Er wird sich auf jeden Fall nicht an die deutsche medizinische Empfehlung halten, 6 Wochen keinen Sport zu machen, nachdem er umgeknickt ist. Das geht ja bei den Profispielern relativ schnell. Also, da geht es dann oft auch nur um Schmerz.
Guck dir mal Dominik Köpfer an. Dominik Köpfer ist doch vor Wimbledon umgeknickt, hat dann Wimbledon abgesagt und 14 Tage später Hamburg gespielt. Und hat davor schon 3 Tage trainiert. Also, weil er auch sagte, ich muss halt wieder in die Gänge kommen. Ja. Das ist schon, es hat auch niemand gesagt, dass Tennis auf dem Niveau ein gesunder Sport ist. Nicht immer zumindest.
Ich habe gesagt, dass es nicht unbedingt gesund ist, sich an die erste Empfehlung der deutschen Schulmedizin dahingehend zu halten, wenn du umknickst, 6 Wochen.
Die Wahrheit ist so ein bisschen in der Mitte, so bei 40-60% wahrscheinlich.
Ja. Lass ich mal verstehen.
Wir wollten eigentlich um kurz nach 5 fertig sein. Jetzt haben wir 17.44 Uhr. Wie lange nehmen wir auf, Wolli? Ich sehe die Zahl.
1,40 circa.
Ja, gut. Okay. Ich fand die Folge sehr cool. Ich habe manchmal ein schlechtes Bauchgefühl und höre die Folge dann danach und bin dann überzeugt von der Folge. Jetzt habe ich ein gutes Bauchgefühl. Also
wie kann man sich das vorstellen? Also du hörst die und dann kommt so ein Vamos mit einer Faust so zwischendurch.
Safe. Letzte Woche, Folge 126, habe ich persönlich gedacht, dass ich sie voll schlecht gemacht habe. Ich persönlich.
Ich auch.
Und unser Energielevel war am Anfang auch unten. Und dann haben wir uns aber so reingearbeitet, wie in so ein zweiten
schlechtes
Satz.
Match, ne?
Ja, man muss auch mal grinden, ja. Man muss auch mal sich reinarbeiten in so einen Podcast. Aber heute habe ich das Gefühl, dass wir auch richtig gut strukturiert und inhaltlich durchgekommen sind. Und jetzt pass auf, lass mich doch mal die Pointe zu Ende bringen. Jetzt höre ich die heute Abend. Wir teilen uns ja immer die Arbeit auf. Jeder hat verschiedene Punkte und ich höre mir meistens die Folge nochmal an und mache dann Kapitelmarken für euch, damit ihr auch schön hin und her wechseln könnt oder nur einzelne Teile hören könnt, wenn ihr beruflich eingespannt seid oder privat nicht so viel Zeit habt. Und das werde ich heute Abend machen. Und das würde ja bedeuten, dass ich jetzt, wo ich ein gutes Gefühl habe, dass das die schlechteste Folge sein müsste. Aber vielleicht passt das gute Gefühl dann auch zu einer guten Folge. Schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr die Folge fand. Abonniert uns gerne auf YouTube unter Advantage Podcast. Und Wolli hat es letztes Mal auch angekündigt, macht doch gerne 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify. Und ich füge noch hinzu, was übrigens auch einige gemacht haben, herzlichen Dank. Und ich füge noch hinzu, für diejenigen, die über Apple den Podcast hören, lasst gerne mal eine kurze Bewertung da. Die hilft uns nämlich bei Apple in den Rankings mehr gesehen zu werden. Und damit bedanke ich mich bei euch und überlasse wie jede Woche Daniel den Abschied.
Ja, hast du ja eh schon gut gemacht. Bei Spotify mussten wir einfach weiß ich gar nicht, wer da schlecht bewertet hat, wäre echt mal interessant. Wir waren, glaube ich, bei 4,7 Sternen. Du hebst den Finger, du hast schlecht bewertet.
Ich möchte was sagen
noch. Ja, du hast dich gemeldet. Ja, Yannick?
Danke. ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ja, sagen will. Ja doch, ich sag's es einfach mal.
Sonst schneiden wir es raus.
Vor 1,5 bis 2 Jahren bei einer der Stories über mutmaßlich sexualisierte Gewalt im Zwerre-Fall für Zeit Online habe ich zugespielt bekommen, wie in Foren es darum ging, dass wie man mir am meisten schaden kann. Und da haben sich dann wohl ein paar versammelt und haben den Podcast dann schlecht bewertet. Der war dann mal auf 4,1 Sterne oder so zwischenzeitlich runter. Lange vor deiner Zeit. Du hast mich natürlich gerettet und hast mich in die Richtung 5 gebracht.
Ja, den Trend wollen wir auf jeden Fall fortsetzen. Deswegen sind nur ein, zwei Klicks. 5 Sterne bei Spotify wird auf jeden Fall helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Könnt gerne auch mal Rückmeldung geben, wie ihr die Folge thematisch so aufbereitet fandet, weil wir zwischen mehreren Themen ein bisschen mehr gesprungen sind und es ein bisschen anders war als die letzten Folgen. Hoffe, hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.